12, 11, 10, 9. Ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff.
Herzlich willkommen zur 86. Ausgabe des Countdown-Podcasts. Ich begrüße bei mir den Frank. Hallo Frank.
Hallo Christopher. Ja, sehr schön, dass du das Intro nochmal rausgesucht hast. Das wird hier nicht post reingemacht, sondern wirklich live eingespielt.
We're doing it live.
Ich brauche das einfach.
Ja, das
ich weiß nicht, sonst komme ich nicht in die Stimmung.
Ja, das braucht man, das muss einfach fürs richtige Mindset braucht man das einfach. Ja, wir versuchen uns an unseren Rhythmus zu halten und trotz landesweiten Shutdowns und dem bevorstehenden Ende der Zivilisation nehmen wir noch eine Folge auf, ohne überhaupt zu wissen, ob alle Sachen, die NASA betreffend, überhaupt noch relevant sein können. Aber bevor wir uns jetzt hier in einzelnen Themenblöcken verlieren, beginnen wir erstmal mit unserem kurzen News-Update und dort themenspezifisch auch mit einem kurzen Corona-Update, was die Raumfahrt angeht. Und Frank, du hast da so ein bisschen was vorbereitet.
Ja, gehen wir erstmal die Updates durch. Im Guiana Space Center wird nichts mehr gestartet. Da läuft nichts mehr. Einfach weil der Virus einfach um zu verhindern, dass der Virus sich dort weiter ausbreitet. Übrigens auch in der europäischen Südsternwarte, so VLT und so auf dem Paranal, da ist auch alles zugemacht worden. Mhm. Die NASA stellt auch alle nicht kritischen Arbeiten ein. Da gehört auch das James Webb Teleskop dazu. Was nicht dazu gehört, ist Mars 2020 und wahrscheinlich alles, was Militärsatelliten sind.
Ja, das ist für die USA sehr kritisch, das Militär.
Ja, Rocket Lab hat auch die Arbeit eingestellt, in Neuseeland zumindest. Bigelow Aerospace hat alle Mitarbeiter entlassen. Ob das jetzt was mit dem Virus zu tun hat oder nicht, sei dahingestellt. Die Firma scheint jedenfalls pleite zu sein. Wir hatten ja beim letzten Mal kurz darüber berichtet, dass eine andere Firma, deren Name mir jetzt spontan nicht mehr einfällt, Axiom Space, den Auftrag bekommen hat, kommerzielle Module an der ISS anzubringen. Und da ist dann wohl jemand leer ausgegangen.
Ja, kurz als Refresher, Bigelow Aerospace waren die, die das aufblasbare Raummodul an die ISS angedockt haben.
Genau, und schon seit längerer Zeit ein viel größeres Modul am Boden haben, das BA-330. Richtig großes Ding, 330 Kubikmeter Innenvolumen, das eigentlich hätte mal fliegen sollen, aber daraus wird wohl nichts. Also die sagen halt eigentlich nur so, ja, das ist jetzt mal vorübergehend, aber diverse Mitarbeiter haben so hintenrum gesagt, nee, das ist permanent.
Alles klar.
Dann, die Lange Marsch 7a ist nach dem Start abgestürzt. 7a war die ist eine neue Ausgabe von der Lange Marsch 7. Wir erinnern uns, die Lange Marsch 7 ist die mittelgroße Variante der neuen Lange Marsch Raketen. Die ganz große ist die Lange Marsch 5, die mittelgroße ist die Lange Marsch 7 und die kleinste ist die Lange Marsch 6. Um die Verwirrung perfekt zu machen, die 7 hat im Kern zwei Kerosintriebwerke, YF-100, glaube ich, und ringsrum dann noch bis zu vier Flüssigbooster. Die haben auch alle funktioniert. Was nicht funktioniert hat, war die zweite Stufe und wahrscheinlich hat dort das Triebwerk versagt. YF-115-Triebwerk, auch Kerosin betrieben. Das Besondere an der Variante ist, dass die Oberstufe noch dazu kam und die ist, glaube ich, abgeleitet von der Langmarsch 3 oder 2 Rakete, jedenfalls von den älteren Raketen, ist wasserstoffbetrieben und Die Rakete sollte eigentlich dazu dienen, dass man in Zukunft Nachrichtensatelliten und ähnliches, Militärsatelliten natürlich auch starten sollte. So einer war auch an Bord. Und ja, wenn die zweite Stufe versagt, haben die erstmal Pech. Und das heißt, dass die Langmarsch 7-Raketen, die die Frachter und die Raumschiffe starten sollten, jetzt wohl erstmal ein ernsthaftes Problem haben werden.
Also das sind die Raketen, die auch dann die hier, wie heißen die, Himmelspalast, wie heißt das auf Chinesisch?
Himmelspalast ist die Raumstation,
ja.
Tiangong.
Tiangong.
Und die Raumschiffe sind Tianzhou.
Tianzhou.
Die Himmelssphäre oder sowas.
Und die Tianzhou sollten mit der Langmarsch 7 gestartet werden.
Ja, wobei ich gar nicht weiß, ob das neue Raumschiff, das demnächst getestet werden soll, eventuell einen anderen Namen hat.
Bin ich mir nicht sicher. Aber jetzt egal, wie es heißt, es wird mit einer oder sollte mit einer Langmarsch 7 gestartet werden.
Auf dem ersten Testflug witzigerweise nicht. Auf dem ersten, also ja, also der erste Testflug der Langmarsch 5A steht auch an. Und die soll so ein Raumschiff inklusive, ich glaube, irgendwie 8 Tonnen Treibstoff oder so tragen und in einen richtig hohen Erdorbit bringen. So wie damals das Orion-Raumschiff durch die Delta IV Heavy-Rakete und Wiedereintritt demonstrieren und so weiter. Ja, Sinn und Zweck dieser Sache ist nicht nur zu testen, ob das Raumschiff funktioniert, sondern auch zu testen, ob die Rakete in der Lage ist, die ersten Module von der Raumstation zu starten. Denn zusammen mit den, ich glaube, 8 Tonnen Treibstoff, die das Raumschiff tragen soll, wiegt es insgesamt 22 Tonnen oder so. Und letzten Endes genauso viel, wie das erste Modul von der Tiangong-Raumstation wiegen soll. Und ist halt gleich ein Testflug auch dafür.
Okay, und dadurch, dass die Lange Marsch jetzt abgestürzt ist, ist das so ein bisschen alles in Verzug geraten oder wird in Verzug geraten?
Es wird in Verzug geraten, weil die ersten Raumschiffe und Frachter auch nicht mit der Lange Marsch 7 starten können. Aber die Lange Marsch 5 hat eine andere zweite Stufe und wird davon nicht betroffen sein.
Mhm, verstehe.
Also heißen die 5 fliegt weiter. Das ist auch ganz gut so, weil China hat mit der Lange Marsch 5-Rakete wirklich Großes vor. Mondlande, Chang'e 5, die ja eine Probe auf den Mond nehmen und zurückbringen soll, dann eine Mars-Mission mindestens noch und ja, halt die Raumstation und ich glaube noch ein paar andere Dinge. Mhm. Also das ist wirklich wichtig und Raumstation, das hat noch ein bisschen mehr Zeit. Also da können sie halt nach dem Fehler suchen und das korrigieren und hoffentlich die Rakete wieder qualifizieren.
Okay.
Ist natürlich trotzdem ein Problem, wie das halt immer ist.
Mhm.
Ja, dann vom Mars gibt es jetzt auch schon längere Zeit nicht mehr neue Nachrichten, aber immerhin etwas. Der Maulwurf gräbt wieder. Man hat die Schaufel dafür benutzt, jetzt nicht mehr nur von der Seite gegen den Maulwurf von Mars Insight zu drücken, der ja sich erst ein Stück weit eingegraben und dann wieder stecken geblieben ist und sich dann wieder ausgegraben hat. Und also wie ihr erinnert euch an das ganze Drama, das sich jetzt im letzten Jahr abgespielt hat. Und jetzt drückt man einfach direkt von oben drauf. Und das hat zumindest eine Weile geholfen. Ich habe aber keine neuen Updates mehr gesehen. Ich weiß nicht, wie gut das war.
Also man versucht jetzt den Maulwurf von oben mit der Schaufel reinzudrücken.
Genau.
Okay.
Und dann von oben praktisch Sand nachzuschütten und da nochmal drauf zu drücken. Und hofft damit genügend Reibung zu erzeugen, dass sich der Maulwurf von alleine weiter eingräbt.
Mhm.
So, apropos Raumstation, das war jetzt nicht gut. Ich hatte aber nicht dran gedacht, dass ich von Lange Marsch 7 auf Raumstation komme. Die ISS hat noch ein Modul, das schon längst hätte oben sein sollen, das aber immer noch am Boden steht, nämlich das MLM Nauka. Das ist ein russisches Experimentalmodul, das seit Ewigkeiten in Konstruktion ist und es verspätet sich noch mal ein paar Wochen, aber das heißt gleichzeitig, es ist wirklich langsam, aber sicher dieses Jahr, naja, wenn die Sache mit der Raumfahrt so halbwegs so läuft, wie wir es hoffen, dann könnte es dieses Jahr wirklich was werden. Naja. So, und zu guter Letzt, der NASA Mobile Launcher ist 3 Jahre zu spät, 400 Millionen zu teuer und kostet und soll irgendwie 3-4 Mal benutzt werden.
Für was?
Das Ding kostet, glaube ich, irgendwie fast 1 Milliarde oder so. Die NASA hat in Auftrag gegeben, dass man noch so eine mobile Startplattform für SLS baut.
Mhm.
Aus irgendwelchen Gründen. Ich glaube wirklich nur für die ersten paar Starts, für die ersten 3 oder 4 Starts. Und das Ding soll danach nie wieder benutzt werden. Zumindest ist es nicht geplant. Okay, sowas kann man umbauen. Also es kann schon durchaus sein, dass es eines Tages dann mal wieder benutzt wird. Aber im Prinzip wurde es nur dafür gebaut. Und ja, es ist eine dieser Storys, die irgendwie am Rande auftauchen, so ähnlich wie das J2X-Triebwerk, das irgendwie entwickelt wurde für 1 Milliarde Dollar und dann nie benutzt wurde und alles sowas, was halt ja diese Korruption in der NASA einfach immer wieder unterstreicht, zumindest in den Aufträgen, die an die NASA verteilt werden.
Also, aber was ist dann das für eine Form von Korruption? Also, wer korruptiert denn hier wen?
Naja, es kommt ja von der Regierung letzten Endes.
Die Aufträge.
Die NASA ist ja eine Regierungsbehörde und handelt auch im Auftrag der Regierung.
Mhm.
Und ziemlich viele Dinge kommen dann halt von Regierungsseite in Richtung NASA rein, wird dann beschlossen irgendwo im Senat. Wir erinnern uns, Senate Launch System und so weiter. Das ist so eine Form von Korruption halt letzten Endes.
Also dass
aber das ist ja institutionalisiert in den USA.
Dass die NASA irgendwelchen Firmen Aufträge zuschustert für Sachen, die gar nicht gebraucht werden.
Ja.
Ja, weil ich hatte das also, bisher nicht so ganz verstanden, was du mit Korruption meinst.
Ja, das ist halt so eine, ich weiß nicht, wie man es sonst nennen soll. Also Vetternwirtschaft, naja, es ist halt eine Form von Korruption.
Okay.
Wie auch immer
gibt's
man
da, gibt es da irgendwelche konkreteren Anhaltspunkte oder ist das jetzt einfach deine Vermutung?
Naja, der Rechnungshof schreibt sich die Finger wund in den USA,
okay,
was das angeht. Also da ist, also es ist wirklich so, es kommt ein Bericht nach dem anderen, dass da letzten Endes Gelder veruntreut werden und sinnlos eingesetzt werden und verschwendet und Firmen wie Boeing halt gerade zukommen. Dass man es wirklich nicht mehr anders bezeichnen kann.
Ich verstehe.
Ja, Politik in den USA. Bevor wir zu den langen Themen kommen, wollte ich das einfach mal loswerden. Wir haben jetzt, es bahnt sich wirklich eine riesengroße politische Krise in den USA an. Ich glaube, man kann jetzt nicht das, was in den letzten Wochen und Monaten mit der Corona-Krise passiert ist, wie Trump das abgestritten hat und wie das bis heute noch benutzt wird für Wahlkampfzwecke, das kann man alles nicht mehr unter den Tisch kehren, vor allen Dingen, weil es wirklich katastrophale Zustände jetzt schon in den Krankenhäusern gibt und demnächst im ganzen Land alles überlastet sein wird und es unglaublich viele Tote geben wird in den USA wegen absoluter nicht nur Unfähigkeit, sondern wirklich absichtlich unter den Tisch kehren von den Problemen, die man mit dem Coronavirus hatte. Es wird da auf jeden Fall politische Konsequenzen geben, die ein bisschen mehr als nur irgendwie mal ein kleiner Sturm im Twitter-Glas sind. Und was jetzt daraus wird, ist eine ernsthafte Frage. Was da von der Regierung überhaupt noch übrig bleibt, inwiefern es dann Umstürze oder sonst irgendwas gibt. Also wir sind jetzt wirklich langsam an dem Punkt, an dem die Bevölkerung auch ernsthafte Wut zeigt. Und wir reden hier über Raumfahrt. Raumfahrt ist eine hochpolitische Sache. Ich glaube, was mindestens gebonkt ist, ist, dass diese Regierung auf diese Art und Weise nicht weiter existieren wird in den nächsten Monaten. Und was jetzt mit NASA-Raumfahrt und Raumfahrt allgemein, weil halt auch sehr viel von der NASA abhängt, was daraus wird in den nächsten Monaten, also da werden uns sehr spannende Zeiten, nicht unbedingt im positiven Sinne, bevorstehen. Und das ist zurzeit immer, wenn ich über Raumfahrt schreibe oder rede, etwas, das ein bisschen bei mir im Hinterkopf ist.
Ja, ist die Frage, ob die ganzen Themen, die wir jetzt auch noch jetzt im Laufe der Sendung haben werden, ob die überhaupt noch relevant sind. Weil wenn es keine, also die USA ist eh schon hoch verschuldet, wenn die jetzt in Rezession kommen, dann, wenn kein Geld da ist, können die auch nicht zum Mond fliegen. So einfach ist das.
Ja, man schaue sich die russische Raumfahrt an nach dem Ende der Sowjetunion. Also es ist, ich weiß nicht, heute habe ich eine Nachricht gelesen, dass diverse Staaten, so Massachusetts und ich weiß nicht, welche es noch waren, dass die reden ja alle immer bloß in Kürzeln. Es waren so oben im also so die liberalen Staaten halt, so New York rum, Massachusetts halt auch, die Hilfe von der Regierung haben wollten und dann haben sie so 2% gekriegt, 5% oder mal 17%. Und Florida, was so ein großer Swing State ist und natürlich schon länger sehr republikanisch, die haben natürlich 200% bekommen von dem, was sie verlangt haben.
Oh.
Also das wird wirklich auf dem Rücken der Bevölkerung wird da Wahlkampf ausgetragen. Und die sagen ja auch explizit, ein paar Menschenleben, wen interessiert das schon? Die Wirtschaft ist doch viel wichtiger. Und in Anbetracht dessen, wie alt die Herren dort sind, wird das Ganze wohl so enden, wie es jetzt in England geendet ist. Dass der Gesundheitsminister die Flucht ergreift aus dem Parlament, als Boris Johnson angekündigt hat, dass er infiziert ist.
Das war doch, ich glaube nicht, dass das der Gesundheitsminister war, weil der ist ja auch infiziert. Ich glaube, dass
ach so, nee,
das war so eine Executive Advisor, der da hier aus Downing Street rausgerannt ist, kurz nachdem die Nachricht bekannt wurde. Das war schon so, also schon sehr Slapstick-mäßig. Das hatte so ein bisschen was von, ich rate ja mal, sich die Serie The Thick of It mit Peter Capaldi anzuschauen, wo es ist so eine Satire auf britische Politikarbeit. Da kann man sich mal anschauen, und das wirkte halt wie so eine Szene aus so einer Satire-Sendung, wo einfach bekannt wird, okay, der Premierminister hat Corona und wenige Minuten später sieht man, wie einer seiner Top-Berater rausrennt, also wirklich rennt und auf Nimmerwiedersehen verschwindet. Gut, nachdem wir jetzt doch mit bedrückenden Aussichten unseren Newsblock abgeschlossen haben, wollen wir zu unserem ersten größeren Themenblock überleiten. Und ich denke, wir machen jetzt einfach mal hier einen Cut, weil es geht jetzt hier zwar auch um die USA, aber um doch ein eher historisches Thema, Frank.
Ja, es geht um das schöne Jahr 1967. War es ein schönes Jahr. Lass mich kurz überlegen. Es war das Jahr vor 68. Also sagen wir mal, es war ein schönes Jahr, je nachdem, aus welcher Sicht man das sieht. Die Musik war gut, habe ich gehört.
Mhm.
Und die Satelliten waren gut, sogar besser, als man dachte. Damals ist ein Experimentalsatellit namens LES-5 und ich habe vergessen, wofür LES-5 steht. Gestartet wurden.
Mhm.
Das war für das Militär. Der Lincoln Experimental Satellite 5, so heißt er, entwickelt am Massachusetts Institute of Technology.
Im Lincoln,
sollte diverse,
also der heißt Lincoln Experimental Satellite, weil er, so wie ich das in dem Video, was du verlinkt hattest, aus dem Lincoln Laboratory, aus dem MIT herauskam.
Genau. Und damit wollte man Kommunikation testen mit Satelliten und hat diverse Techniken dort eingebaut. Und warum rede ich über den? Na, weil der wieder funkt. Telemetriedaten nämlich. Eigentlich sollte der 1971 wurde der offiziell abgeschaltet. Also halt in Standby-Modus, weil du kannst so ein Ding im Prinzip nicht abschalten. Das Ding hat, also stimmt nicht. Der Satellit hat eine Batterie gehabt und diese Batterie sollte nur dazu dienen, das Ding abzuschalten. Und diese Aufgabe hat offensichtlich nicht funktioniert. Was soll man sagen? Er funkt jedenfalls noch und er ist jetzt irgendwie vor ein paar Tagen oder Wochen aufgefallen. Und ich fand das halt eine richtig tolle Geschichte.
Mhm.
Vor allen Dingen, weil wegen dem Rest, der da auch noch mitgeflogen ist. Ja, jedenfalls, wie gesagt, der hatte einen Telemetriekanal, der einfach bloß erstmal ein allgemeines Signal, aber auch ein paar Telemetriedaten gesendet hat. Und der sendet jetzt noch. Und was halt so für Diagnostik zuständig ist. Der Satellit selbst fliegt in einem Orbit und als ich es das erste Mal gehört hatte, hieß es, er fliegt in einem Friedhofsorbit, weil er nicht wirklich in einem geostationären Orbit fliegt. Das stimmt nicht. Der fliegt schon ganz absichtlich in dem Orbit, in dem er ist und das ist kein geostationärer Orbit. Es ist ein bisschen drunter. Also ungefähr 3000 Kilometer unterhalb vom geostationären Orbit. Genau so, dass er innerhalb von 12 Tagen sich einmal um die Erde dreht, also an einem Tag um 30 Grad am Himmel wandert.
Mhm.
Das hat mit dem Satelliten selbst überhaupt nichts zu tun. Die hätten den sicherlich sehr gerne im geostationären Orbit gehabt, aber es war ein Experimentalsatellit und da waren noch ein paar andere Satelliten mit an Bord der Rakete. Aber ja, damit kann man es auf jeden Fall testen. Der Satellit selbst sieht ein bisschen aus wie eine Regentonne letzten Endes. Einfach rund, dreht sich, ist drallstabilisiert. Ringsrum, also an den Außenwänden der Regentonne sozusagen, sind die Solarzellen und die versorgen den mit Strom bis heute. Die Konstrukteure wären sicherlich ziemlich stolz gewesen, weil eines der Experimente an Bord von dem Satelliten war, dass man feststellt, wie lange die Solarzellen eigentlich noch funktionieren und wie viel Leistung die verlieren.
Mhm.
Das gehörte mit dazu. Aber eigentlich ging es darum, Radiosignale zu übertragen. Es gibt einen wunderschönen Film dazu, den ich noch nicht mal ganz zu Ende gesehen habe, weil ich den erst kurz vor der Sendung gefunden habe, wo das demonstriert wird. Also es sind herzallerliebste Techniken aus den 60er Jahren, man konnte damit sowohl Stimme übertragen als auch Text. Und es gibt dann so ein Textterminal, das dann über ein Oszilloskop, also ein richtiges Oszilloskop, Text ausgibt. Also es ist eine wunderschöne Technik. Man sollte sich das unbedingt mal anschauen. So richtig schön grüner Screen halt, wie sich das halt so gehört. Ne? Damals waren die Satelliten, selbst wenn sie im geostationären Orbit sind, noch völlig andere Technik, als was wir heutzutage so kennen. Heutzutage, wenn du einen Satelliten hast, geostationär, heißt das, du bringst das Ding da hoch. Das Ding hat eine große Antenne. Die Antenne wird auf die Erde ausgerichtet. So Parabolantenne, ne? Teilweise ausklappbare Parabolantennen, die dann auch mal so 20 Meter Durchmesser haben können. Wahnwitzige Technik. Sowas gibt es dann halt.
Mhm.
Aber dazu musst du halt die Lage von dem Satelliten wirklich sehr genau kontrollieren können. Und das konnte man damals einfach noch nicht. Man hat es halt drallstabilisiert, damit man so ungefähr wusste, in welcher Lage sich das Ding befindet und wusste auch, dass der Satellit nicht wirklich davon abweichen kann. Die Schwungräder, die wir heutzutage benutzen, die hatte man damals noch nicht so in der Zuverlässigkeit entwickelt gehabt. Ich meine, hallo, wir reden von Mitte der 60er Jahre, also viel Erfahrung hatten die damit noch nicht, dass man einfach gesagt hat, erstmal einfach das ganze Ding in Drehung versetzen, dann bleibt es erstmal in der Lage, in der es sein soll und damit können wir dann schon mal arbeiten. Und man hat dann entsprechend keine Parabolantennen, sondern einfach so wirklich Stabantennen, also Dipolantennen an diesem Satelliten dran befestigt. Wieder so entlang dieser Regentonne, also in Längsrichtung, hat man dann 8 solche Dipolantennen ringsherum verteilt. Und die haben dann halt einfach gefunkt. Nicht so sehr nach oben und unten, aber halt so praktisch entlang der Äquatorebene, um die sich dann auch der Satellit dreht. In die Richtung geht dann halt das Signal. Wird dann halt von den Antennen praktisch kaum verstärkt. Was dann an der Erde ankommt, ist entsprechend ziemlich schwach. Mhm.
Und der sendet jetzt einfach wieder.
Der sendet, ja. Und ich habe festgestellt, der ist noch nicht mal der Einzige. Also es gibt der erste von diesen Lincoln Experimental Satellites, LES-1, wurde offensichtlich schon 2013 wiedergefunden. Und zwischendurch ist auch LES-9 irgendwie aufgetaucht. Also es gibt wohl eine ganze Reihe von solchen Zombie-Satelliten, die einfach weiterfunken.
Und es ist jetzt weniger, dass die jetzt wieder angefangen haben zu funken, sondern dass man sie einfach wiedergefunden hat. Also die haben die ganze Zeit gefunkt.
Wahrscheinlich haben die eine Weile tatsächlich nicht mehr gefunkt. Aber ja, die Technik ist halt nicht perfekt. Irgendwann geht was kaputt. Und dadurch, dass die nicht wirklich, du hast da nicht irgendwie einen Schmelzdraht oder so, den du durchschmilzt, und du hast keinen Selbstzerstörungsmechanismus oder sonst irgendwas, sondern du hast einfach bloß so ein Standby-Signal. Und wenn dann irgendwas schief geht, wird das Standby-Signal aufgehalten und dann fängt das Ding halt wieder an zu funken.
Okay, also das quasi repariert sich kaputt. Also da wurde dem Satellit gesagt, genau, aufzufunken, und dann geht irgendwas kaputt und dadurch funktioniert er wieder.
Ja, sowas kann auch passieren.
Das ist sehr lustig, also so fail upwards.
Genau. Dann hat man den großen Vorteil, das Ding funkt auf 236 Megahertz, glaube ich. 236,75. Und das ist eine Frequenz, die wird heutzutage so gut wie gar nicht benutzt.
Okay.
Also die funken wirklich auf sehr merkwürdigen Frequenzen, die halt im Prinzip, ich meine, die Frequenzen sind gedacht für diese Dipolantennen. Damit funktionieren die auch ganz gut. Sind jetzt nicht für normale Parabolantennen, ist das gar nicht geeignet. Und die Wellenlänge ist auch einfach zu lang, als dass man die gut bündeln könnte. Also man kriegt da einfach nicht viel Bandbreite raus.
Und ja, das ist aber, ich stelle mir das ein ganz schönes Problem vor, wenn jetzt auf einmal so ein Zombie-Satellit zurückkommt, der dann irgendwie eine Frequenz blockiert, den kriegst du ja nicht weg. Also du kannst ja nicht.
Das gibt's teilweise, ja.
Das ist schwierig. Dann hat man, also man hat im Grunde zu gut gebaut, weil man hat einen Satelliten gebaut, der unendlich funken kann, der extrem haltbare Solarzellen hat der in einem Orbit ist, wo man nicht so leicht hinkommt.
Ja. Sowas passiert. Es hat mindestens, ich kann mich daran erinnern, irgendwann gab es mal einen Satelliten, der hat halt einfach gefunkt und ist im geostationären Orbit gedriftet und hat dann halt einen nach dem anderen Satelliten gestört. Ja, wirklich, das ging dann so einer nach dem anderen. Mhm. Ständig mussten irgendwelche Betreiber zusehen, dass sie Kapazitäten dann umgebucht haben, weil halt ihr Satellit gerade gestört wurde von diesem einen wild gewordenen Satelliten.
Das ist eigentlich ganz spannend, dass man da so viel Schabernack mit Satelliten treiben kann und dass sich da die einzelnen Staaten dann doch relativ, also wie einfach es ist im Vergleich, relativ in Ruhe gelassen haben, weil die natürlich wussten, dass wenn einer damit anfängt, dass man dann selber Probleme mitbekommt.
Ja, so ähnlich ist es ja auch mit dem Weltraumschrott gewesen. Oder denken wir mal an Starfish Prime. Ich meine jetzt nicht die Musik von SpaceX, sondern den Atombombentest, der praktisch den Titel inspiriert hat, wo man im Weltall Atombomben gezündet hat und einen neuen Strahlungsgürtel erzeugt hat, der dann auch diverse Satelliten, und so viele gab es damals noch nicht, zerstört hat. Mhm.
Ja, das ist, da muss man schon viel drüber nachdenken. Ich habe mir dieses Video, was du verlinkt hast, auch angeschaut. Das ist irgendwie, hat auch irgendwie erst jemand neulich hochgeladen. Also, ich glaube, erst am 26. März oder so. Und
ah, okay, gut, das erklärt, warum ich da nichts gefunden habe.
wahrscheinlich aus dem Grund, dass dieser Satellit jetzt wieder funkt. Und das war ja so ein Werbevideo oder so ein Aufklärungsvideo von irgendjemanden. Ich finde es also lustig, dass
US-Militär
ja so gesagt haben, und das US-Militär kann innerhalb von Stunden in jedem Urwald irgendwelche Reisbauern erschießen oder so. Und damit wir noch viel schneller irgendwelche Reisbauern im Urwald erschießen können, brauchen wir Satelliten. Und es war doch schon sehr 60er Jahre so von wegen das beste Militär der Welt. Und schaut mal, unsere Jungs im Urwald, die müssen irgendwie mit dem Chef reden können. Und ich fand das schon sehr
lustig. Ja, damals haben sie den Vietnamkrieg ja auch noch gewonnen.
Ja, das habe ich nicht auch gedacht. Das ist auch so eine Frage, so okay, Vietnam und irgendwelche Bomben werden abgeworfen und ist das jetzt Napalm oder ist das jetzt kein Napalm? Also war schon mal, also wie gesagt, 1967 war ein schönes Jahr, muss man nur halt die richtigen Leute fragen.
Genau. Die richtigen Leute sind auch die Leute, die die Titan-3-Rakete damals gebaut haben. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, die Titan-Raketen, die vor allen Dingen die großen Varianten, also die kleinen Varianten haben ja damals, ich glaube, die Mercury- und Gemini-Kapseln mit hochgebracht, glaube ich. Und dann hat man, diese Titan-Raketen waren ja ursprünglich so Titan-2-Rakete, die aus irgendwelchen Raketensilos gestartet wurden. Mhm. Also so Single-Stick halt, unten zwei Triebwerke dran und fertig ist der Lack. Oben noch irgendwie eine Oberstufe, damit man auch irgendwo hinkommt. Wenn man nicht gerade irgendwie eine Atombombe transportieren will, wie das halt so immer ist, ne? Und um dann was Besseres draus zu machen, hat man dann einfach gesagt, okay, so rechts und links ein paar richtig dicke Feststoffbooster dran. Und das waren dann die Titan 3 und Titan 34, Titan 4 gab es, glaube ich, auch. Also irgendwie sowas. Und ich mag die Raketen einfach so vom Aussehen her, weil also Raketen, die rechts und links irgendwie Feststoffbooster haben, das kennt man. Also so rechts und links zwei richtig dicke Feststoffbooster. Mhm. Aber meistens haben die dann in der Mitte irgendwie eine noch viel dickere Wasserstoffstufe. Und hier haben die halt in der Mitte so diese Titan-2-Rakete, die einfach bloß ein kleines bisschen gestretched wurde, einfach drinnen gelassen. Und die Raketen sehen aus, als könnten sie vor lauter Kraft nicht fliegen. Also das sind wirklich richtige Kraftpakete mit so einem relativ dünnen, mit einer relativ dünnen Rakete in der Mitte dazwischen. Ich weiß nicht. Also irgendwie das hat eine sehr bullige Ästhetik.
Hat so ein bisschen was von der Soyuz-Rakete. Ich meine, wenn man sich die vier Außenbooster von der Soyuz-Rakete wegdenkt, dann ist die auch sehr falsch proportioniert unten hin.
Ja, genau. Ja, genau. Plus, die sind halt so, dass sie rechts und links zwei richtig dicke Feststoffbooster haben.
Mhm. Lass mich mal kurz hier ein Bild nachschauen. Titan 3. Das ist auch jetzt für die Leute zu Hause sehr spannend, wenn wir uns gegenseitig jetzt Bilder von Titan-Raketen anschauen. Aber das ist, lädt auch zum Mitmachen ein. Da ist jetzt auch jeder selber angehalten, das Handy rauszunehmen.
Genau.
Ah ja, Titan. Titan 3C, dann gibt es 3C MOL und Titan 3B Centaur. Ah ja, und mit der Titan 3C haben sie dann diesen LES-5-Satelliten hochgeschossen.
Genau. Und dieser LES-5-Satellit wiegt 200 Kilo. Ist also, wir würden heutzutage sagen, ein kleiner Satellit.
Mhm.
War aber dort tatsächlich einer der großen Satelliten.
Ja gut, andere Zeiten.
Ja, andere Zeiten, aber ich meine, die Titan 3C-Rakete, die ist richtig groß. Also im Prinzip könnte die auch moderne Nachrichtensatelliten, jetzt nicht die größten davon, aber ist so von der Leistung her durchaus vergleichbar mit einer Soyuz, die in Französisch-Guyana gestartet wird. Also so 3 Tonnen geostationärer Übergangsorbit durchaus.
Mhm.
Die hatte halt eine Oberstufe, die nicht mit Wasserstoff betrieben ist, sondern mit Hydrazin. Das brauchte sie auch, weil die musste ja bis in geostationären Orbit fast fliegen. Und daher kommt es, dass dann bloß ein paar hundert Kilo für die Satelliten übrig bleiben, weil die Oberstufe wiegt halt einiges, hat nur begrenzte Leistungsfähigkeit. Und naja, dann blieben halt so 600 Kilo oder so Nutzlast übrig.
Mhm.
Gut, nun wog dieser eine Satellit 200 Kilo. Es kam noch ein zweiter dazu, der wog auch ungefähr 200 Kilo. Dessen Name muss ich jetzt auch schon wieder mal nachgucken. Er nannte sich Dodge.
Dodge?
Ja, ich fällt mir schwer, mir diesen Namen zu merken, weil ich gerade hier ein Buch neben mir liegen habe. Das heißt, wie hieß es? Fall or Dodge in Hell.
Das, genau. Ja, da habe ich nämlich auch gerade dran gedacht. Ich bin noch nicht auf den kompletten Titel gekommen. Das ist doch der neue Roman von
Neil Stephenson, ja.
Stephenson, ah ja, genau, der andere.
Stephenson, ja.
Einer der Sci-Fi-Autoren. Ja,
ich komme bloß gerade da nicht rein, weil noch dystopischer geht es jetzt gerade nicht. Also es ist der Protagonist, ohne viel zu spoilern, stirbt halt gleich am Anfang.
Okay.
Und dann wird das Leben nach dem Tode geschildert. Also das ist so Sci-Fi-Variante von Dantes Inferno. Und ich bin gerade nicht in dem mentalen Zustand dafür.
Ja, das ist, wir schauen ja Clone Wars aktuell, also Star Wars Clone Wars. Und da geht, in der ersten Staffel gibt es halt auch eine Folge, wo es um einen Virus geht, der irgendwie von einem bösen Wissenschaftler rekreiert wird. Also es ist gerade sehr viel, sehr komisch.
Ja, ja, ja. Nun ja, jedenfalls, dieser Satellit Dodge hat etwas gemacht, das nicht veröffentlicht wurde, weil Dodge war der Department of Defense Gravity, das Department of Defense Gravity Experiment. Soll heißen Militärsatellit. Und alles, was der getan hatte, musste ja dann auch vor der Öffentlichkeit verheimlicht werden. Dabei hat er etwas sehr Tolles getan, nämlich er hat ein Bild aufgenommen von der Erde, und zwar von der ganzen Erde. Bisschen verschwommen, und wer meinen Golem-Artikel schon gelesen hat, der wird dieses Bild auch gesehen haben, weil das ist der Artikel von dem Zombie-Satelliten-Artikel, sozusagen das Artikelbild. Ein bisschen vielleicht nicht ganz akkurat das Bild, weil besser wäre es gewesen, von dem LDS-5-Satelliten im Bild zu haben, aber ich habe da keins gefunden, das absolut sicher so urheberrechtstechnisch absolut sicher war. Mhm. Deswegen habe ich das Ding genommen. Auf jeden Fall, das war das erste Farbbild, das jemals von der gesamten Erde aufgenommen wurde.
Ah ja, das ist ja sehr interessant.
Ja, vor allen Dingen, weil es schon seit 1966 eine Kampagne gab, warum haben wir noch kein Foto von der ganzen Erde gesehen? Die kam damals von Stuart Brand. Stuart Brand war so einer der Mitbegründer von der Hacker-Szene, auch viel in der Hippie-Szene damals unterwegs, hat den Whole Earth Catalog gedruckt und mitbegründet und ist dann der Gründer der Long Now Foundation geworden, lebt auch noch, ist auch noch aktiv in der Long Now Foundation. Wirklich faszinierender Typ, sollte man sich mal mit beschäftigen. Jedenfalls, 67, gerade als der das gefordert hat und dann so eine Ansteckerkampagne gestartet hat und so weiter, hatten die halt schon das Bild gehabt, aber sie haben es nicht veröffentlichen dürfen, weil es halt militärisches Geheimnis sozusagen war.
Die Erde.
Ja, die Erde. Die Erde war ein militärisches Geheimnis. 1968 war dann natürlich so ein kleines Projekt, ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, Apollo, bei dem Astronauten Richtung Mond geflogen sind und dabei auch so das eine oder andere Bild von der Erde gemacht haben. Und dann wurde das natürlich schon veröffentlicht, weil da ging es ja dann nicht mehr um Militär, sondern um Propaganda. Und das musste dann ja öffentlich sein.
Ja, da ging es ja, es war Propaganda, aber wo es dann, war das nicht so, dass sie dann das Foto von Erde gemacht haben und währenddessen aus der Bibel vorgelesen haben oder so? Hier.
Das war Apollo. Oh, verdammt,
Apollo 8, du hast recht. Ja, Apollo 8, 9, so hier Earthrise, das ist ja, finde ich ja immer sehr bizarr. Also klar, es ist nicht unbekannt, dass die USA ein inniges Verhältnis zu Jesus haben, aber es gibt ja dann auch so Geschichten, dass ja Buzz Aldrin und Neil Armstrong, bevor sie ausgestiegen sind, eine richtig gehende Messe auf dem Mond gefeiert haben. Also so mit Kommunion und allem. Und Buzz Aldrin ja dann noch zusätzlich, weil er ja Freimaurer ist, eine Freimaurer-Veranstaltung, ich weiß nicht, wie die das nennen, wahrscheinlich auch Messe, gehalten hat. Und ja, die den Mond als Teil, als Exklave der Großloge von Texas in Anspruch genommen hat.
Ja, auf der anderen Seite, ich kann mir das schon vorstellen, wenn man wirklich so ernsthaft Teil von so einer sozialen Bewegung ist und da auch einen Teil seiner Persönlichkeit investiert hat und dann verdammt nochmal oben auf dem Mond steht, ja, was willst du da machen? Dann machst du das natürlich.
Ja, klar, das ist auch, also ich finde auch Freimaurer jetzt nicht per se schlimm. Also ich glaube, die Freimaurer...
Nee, auch ich meine auch so das Christliche.
Ja, also, das auch.
Es ist halt dann sicherlich in der Persönlichkeit auch so eng verbunden, dass man gar nicht drauf käme, das nicht damit zu verbinden, wenn man da oben einmal ist.
Ja, also ich finde das aber immer noch durchaus spannend, weil ist halt die Frage so, wann, keine Ahnung, wann gibt's das erste Freitagsgebet auf der ISS oder solche Sachen. Also wenn ich recht informiert bin, sind ja die Saudis gerade dabei, Astronauten auszubilden. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass es dann ein Freitagsgebet im All gibt. Müsste man vielleicht, ich weiß gar nicht, ob
es schon... Wird dann schwierig.
Sich nach Mekka auszurichten. Müssen ja,
genau. Genau, vor allen Dingen, das musst du dann ja in drei Dimensionen fast schon machen. Oder kann man das dann bestimmen?
Ja, das werde ich fragen. Ich weiß gar nicht, ob es schon... ich kann mir vorstellen, dass... Warte kurz, das muss ich jetzt gerade nochmal nachrecherchieren, ob es schon einen muslimischen Astronauten gab. Muslim... Astronaut, sicherlich. Bestimmt. List of Muslim Astronauts. Da gibt es sogar einige.
Okay, so, jetzt ist die große Frage. Haben sie gebetet und in welche Richtung?
Hier die, Ansari vom Ansari X-Prize war die erste Muslime auf jeden Fall im All. Und okay. Sultan bin Salam Sultan bin Salman al-Saud war der erste Moslem im All. Space Shuttle.
Ja.
Dann müsste ich, vielleicht kann ich das bis zum nächsten Mal recherchieren, wie der dann gebetet hat im All. Wenn er praktizierender Moslem ist, kann ja auch sein, dass er das einfach nicht gemacht hat. Aber das finde ich doch schon sehr spannend. Also wie sich auch andere Religionen im All quasi neu orientieren. Also es gibt ja dann bestimmt auch Juden und Hindus und so, die ihre religiösen Praktiken auch mitgenommen haben. Und das wäre doch sehr spannend, das mal rauszufinden.
Ja, absolut. Apropos orientieren. Beim Dodge-Satelliten, der heißt nicht umsonst Gravity Experiment, da ging es ums Orientieren, nämlich um das Ausrichten des Satelliten im All. Wir kennen das ja eigentlich von frühen Satelliten, vor allen Dingen im niedrigen Erdorbit, dass man einfach irgendwie eine lange Stange oder sowas hatte oder einfach einen länglichen Satelliten hatte. Und was dann passiert ist, dass... wenn du eine lange Stange hast, einfach bloß, dann zieht die Erde, also auch hier, also wenn du auf der Erde stehst einfach nur, dann erfahren deine Füße etwas mehr Gravitation als dein Kopf, weil dein Kopf ist halt ein Stück weiter vom Erdmittelpunkt entfernt.
Mhm.
No? Und wenn man jetzt im Erdorbit ist, dann ist das natürlich immer noch so. Also heißen die Gravitation, also die Gravitationskraft setzt sozusagen bei dir im Massezentrum, im Schwerezentrum an, also so im in der Mitte halt, ne? Und die Füße werden ein bisschen mehr angezogen, der Kopf ein bisschen weniger, aber das gleicht sich halt insgesamt aus, ne? Aber es heißt halt trotzdem, dass deine Füße ein Stück mehr angezogen werden und deswegen wahrscheinlich, durch die Masseverteilung. Nee, das müsste sogar klappen, dürftest du langfristig gesehen, wenn dein toter Körper im All schwebt, dürftest du dann so mit den Füßen Richtung Erde enden sozusagen. Also immer Füße Richtung Erde und Kopf oben.
Mhm.
Einfach weil halt die Füße ein bisschen mehr angezogen werden von der Erde als der Kopf. Und das macht man sich manchmal bei Satelliten zunutze, um die Lage im All zu stabilisieren. weil es halt total simpel ist. Du musst einfach bloß den Satelliten so bauen, dass er irgendwo einen Ausleger hat, wo am Ende ein kleines Gewicht dran ist oder wo halt ein gewisses Gewicht einfach dieser Ausleger hat, um halt diesen Gradienten der Schwerkraft um den auszunutzen zur Stabilisierung. Und dann kommt das Ding irgendwann in diese Lage. Das funktioniert natürlich besser, umso näher du an der Erde dran bist. Und bei Dodge hat man das halt versucht, das Ganze zu machen, oben fast schon im geostationären Orbit. Und das hat auch geklappt, aber ja, man kann sich mal ein Bild von dem Satelliten anschauen. Das Ding war halt ziemlich schwer. Man brauchte da schon ordentliches Gewicht, um diesen Effekt dann auch wirklich auszunutzen. Hat aber geklappt. Man hatte auch zwei Kameras an Bord, eine schwarz-weiß, eine in Farbe. Und damit konnte man dann halt dieses Bild machen. Wenn man sich das Bild anguckt, sieht man am unteren Rand so ein rotes, schemenhaftes Ding. Und das ist halt dieser Ausleger gewesen, der da so in das Bildfeld der Kamera mit reinragt.
Ah ja, das ist dieses rote.
Ja, genau.
Rote Etwas. Das ist das eigentliche Gravitation Experiment.
Ja. Der hat noch ein paar andere Experimente mit an Bord. Ich weiß aber gerade nicht mehr welche.
Da waren ja alle geheim, deswegen können wir jetzt nicht drüber reden.
Ja, genau, die waren alle geheim.
Alles so,
geheim. Und dann waren noch vier Satelliten dabei. Und jetzt muss ich schon wieder mal gucken, wie sie genau hießen. Das nannte sich die Initial Defense Communications Satellite Program, ITCSP. Und das war die erste Satellitenkonstellation des US-Militärs.
Oha.
Waren insgesamt 35 Satelliten. Und wegen denen ist man in diesen komischen Erdorbit geflogen. Halt nicht ganz geostationär, aber so, dass die halt sich langsam bewegt haben am Himmel. Und man hatte halt 35 Satelliten davon gestartet und hat damit auch, dann auch Bilder übertragen, also so wichtige Kommunikation. Man konnte jetzt nicht irgendwie, wie man es heutzutage macht, irgendwie so Tausende und Zehntausende Telefongespräche gleichzeitig führen oder so. Also das war alles eine sehr begrenzte Ressource. Aber man konnte halt Text schicken, man konnte Sprache schicken und man konnte auch Bilder schicken. Das hat man auch gemacht, auch gerade während dem Vietnamkrieg. Und man hat dann halt so eine Satellitenkonstellation da oben aufgebaut. Immerhin 35 Satelliten, das ist gar nicht mal wenig. Jeder von den Satelliten hat 45 Kilogramm gewogen. Muss man sich vorstellen. Also wirklich Mini-Satelliten halt, die man damals gestartet hat. Ne? Also das irgendwie, es kam so dieses... Diese Mini-Satelliten kamen ja erst wieder auf, so in 90er Jahren. Da hieß es, ja, das ist jetzt das neue große Ding. Nee, irgendwie, es fing halt immer mit kleinen Satelliten eigentlich an und es wurde dann immer größer.
Ja, weil man halt gedacht hat, na gut, wenn man es hochschießen kann, warum baut man nicht einen großen? Das ist, größer ist immer besser.
Ja, größer ist vor allen Dingen besser, weil man kann mehr Technik da reinstecken. So rum hatte man sehr merkwürdige, wie soll ich das beschreiben, zwei aneinander gesteckte Kegel ungefähr. So, also waren so Polyeder, aber letzten Endes wie zwei Kegel, die aneinander gesteckt sind. Natürlich ringsrum bedeckt mit Solarzellen. Damals gab es halt noch beide Ansätze. Es gab sowohl den Ansatz, dass man sagt, okay, wir nehmen Solarzellen, um Strom zu erzeugen, als auch Radioisotopenbatterien, um auch bei Satelliten Strom zu erzeugen, weil man halt damit ein bisschen mehr Strom gekriegt hat und vor allen Dingen zuverlässiger Strom gekriegt hat und mehr Erfahrung damit einfach hatte. Kann man einfach viel besser testen, man muss nichts ausrichten Richtung Sonne und sonst irgendwas. Deshalb war das halt damals noch relativ beliebt. Das hat sich dann auch sehr bald geändert. Wenn man sich erinnert, die ersten GPS-Satelliten sozusagen nannten sich Transit, nannten sich noch nicht GPS, aber hatten so ungefähr die gleiche Funktion, bloß nicht ganz so genau. Die waren ja auch noch mit, zumindest einige davon waren mit Radioisotopenbatterien betrieben. Und einer davon ist auch abgestürzt. Deswegen ist mir das ein Begriff. Mhm. Ja, also wie gesagt, das sind so Geschichten, die ich ja, so 60er Jahre Technik habe ich ehrlich gesagt gar nicht mal so viel verfolgt bis jetzt. Und es ist immer wieder ganz nett, wenn man sowas dann mal wieder ausgraben kann.
Ja.
Ich wusste zum Beispiel überhaupt nicht, dass es da so ein großes, also wirklich ein richtig großes Satellitennetzwerk gab. Übrigens, warum hat man diesen komischen Orbit genommen? Das Problem ist, wenn jetzt so ein Satellit ausfällt und du hast einen geostationären Orbit, ja, dann ist einfach plötzlich an einer Stelle am Himmel Stille. Und ja, was machst du dann? Dann hast du ein Problem, weil es war halt klar, okay, neue Technik, auf jeden Fall geht da irgendwas schief. Und dann hast du deine Konstellation im geostationären Orbit und dann ist plötzlich über Vietnam Funkstille. Das willst du nicht haben. Deswegen hat man halt gesagt, okay, wir bauen die Konstellation so, dass die langsam, aber sicher über den Himmel ziehen. Und wenn einer ausfällt, na gut, dann haben wir halt mal eine Lücke in der Funkverbindung. Und dann geht es halt mal ein paar Stunden nicht. Aber immerhin ist nicht irgendwie ganz Vietnam oder so komplett von dem Satellitensystem abgeschlossen?
Ausgeschlossen.
Deutsch? Ausgeschlossen.
Aber wo wir gerade bei Satellitenkonstellationen sind, springen wir mal in die Neuzeit und reden ein bisschen über OneWeb, beziehungsweise über das, was OneWeb war.
Ja, ganz so in Vergangenheit möchte ich noch nicht reden, aber was sie auf jeden Fall sind, ist Pleite.
Willst du kurz nochmal die Leute abholen, was denn OneWeb noch ist oder war?
Ja, OneWeb ist praktisch der größte Konkurrent von Starlink zurzeit gewesen, wie auch immer. Sollte jedenfalls eine Konstellation sein von 648 Satelliten. Früher hieß es noch 900 Satelliten, dann ist man runtergegangen, weil wahrscheinlich gab es da schon ein paar Geldprobleme und so. Mhm. Die Firma wollte eigentlich mit Intelsat fusionieren. Schon so 2017, glaube ich. Und das hat nicht geklappt. Und das sollte einem zu denken geben, wenn eine der größten Satellitenfirmen sich nicht beteiligen möchte an einer der größten Satellitenkonstellationen, die es da gibt. Stattdessen hat sich eine japanische Bank gefunden, die das Ganze finanzieren wollte. Die Softbank. Ich weiß nicht, ob dir mal WeWork begegnet ist.
Ja.
Mir ist hauptsächlich in Nachrichten begegnet im Sinne von, ja, es sind Pleite.
Also ich kenne WeWork, weil die haben ein großes Schild am Sony Center hängen, wo sie ja teilweise auch Büros haben. Also es ist ja so ein Coworking-Ding, gibt es ja jetzt auch ganz viele Ausführungen von, aber ich glaube, sie waren so die größten und auch die, würde ich mal sagen, mit den mafiösesten Strukturen.
Wieso redest du von Mafia? Das ist eine japanische Bank.
Achso, nee, ich rede jetzt nicht von Softbank, ich rede von WeWork. Ich weiß nicht jetzt, wie die mit Softbank zusammenhängen, aber da gibt es so Sachen wie, wenn der Gründer stirbt, dann gibt es ein Gremium von 3 Personen, die den Nachfolger bestimmen sollen und eine Person davon ist die Frau des Gründers und diese Frau darf dann auch noch die 2 weiteren Mitglieder dieses Gremiums bestimmen. Und das kam irgendwie alles raus, weil sie mal an die Börse gehen wollten und da muss man ja alle möglichen Unterlagen einreichen. Und dann haben sich diese Leute natürlich die Unterlagen angeschaut und mal festgestellt, Moment, also diese Firma, denen wir da sehr viel Geld geben wollen, die sind so ein bisschen komisch. Und dann, glaube ich, haben sie auch ihren Börsenstart wieder abgesagt.
Ich habe bloß gehört, irgendwie da ist was sehr Merkwürdiges gelaufen. Ich wusste nicht, wie merkwürdig.
Naja, die wollten halt so ein ähnliches Modell machen wie McDonald's. McDonald's verdient ja auch irgendwie das meiste Kapital für McDonald's steckt ja nicht in den Burgern, sondern im Land, worauf die McDonald's-Filialen stehen. Und im Grunde, wenn du McDonald's-Franchise-Nehmer bist, dann dir gehört die McDonald's-Filiale und du quasi zahlst Pacht an McDonald's. Und so verdient McDonald's den größten Teil des Geldes. Und was Ähnliches wollte WeWork halt auch machen. Sie haben nämlich unheimlich viele Immobilien aufgekauft und wollten quasi die Immobilien an quasi sich selbst vermieten. Und das fanden viele Leute sehr komisch.
Ja, wobei ich kann das Geschäftsmodell nachvollziehen.
Klar, wenn du viel Geld machen willst, ist das wahrscheinlich ein sehr gutes Geschäftsmodell. Es war halt so ein bisschen komisch nach dem Motto, naja, quasi die Firma macht mit sich selbst Geld. Ich weiß nicht, ob dir der Name Enron was sagt. Wahrscheinlich sind da bei vielen Investmentbankern die roten Lampen angegangen, als sie das gleiche bei WeWork gesehen haben.
Ja, ja, auf jeden Fall. Besagte Bank, die sehr viel in WeWork Geld hineingesteckt hat und davon jetzt auch eine ganze Menge abschreiben muss, war oder ist auch nach wie vor der größte Anteilseigner von OneWeb gewesen. 35% oder so, oder 34%. Mhm. Und ja, in Anbetracht dessen, dass, wie gesagt, also Intelsat wollte sie nicht haben. Da gab es dann auch ein riesen Gerichtsverfahren, weil Intelsat wohl OneWeb eine ganze Menge Kunden verschafft hat. Oder also einfach letzten Endes denen gesagt hat, hier so, redet mal mit denen und die könnten interessiert sein und so weiter. Ne? Und die haben ja halt verklagt wegen Verrats von Geschäftsgeheimnissen.
Also wer hätte zu ihnen
verklagt? Also Intelsat hat OneWeb verklagt, ne?
Weil OneWeb preisgegeben hat, dass Intelsat ihnen Kunden verschafft hat.
Ja, vor allen Dingen, weil die halt gleichzeitig so diverse Exklusivitätsverträge und so weiter dann halt ignoriert hatten, die Intelsat eigentlich hätte haben wollen. Für bestimmte Märkte. Also sowas in der Richtung. Und OneWeb ist mir natürlich auch dadurch aufgefallen, dass die irgendwie sehr merkwürdige Geschäfte mit Raketenstarts gemacht haben. Also es gab ja praktisch niemanden neuen. Also Virgin Orbital hatten ja irgendwie so mit denen Geschäfte gemacht. Dann die New Glenn-Rakete sollte, was überhaupt keinen Sinn machte. Also New Glenn-Rakete ist ja eine riesengroße Rakete. So 40 Tonnen Nutzlast. Lass mich kurz ausrechnen, wie viele Satelliten das wären. 40.000 Kilogramm geteilt durch 150 Kilogramm sind 260 Satelliten. Ich glaube nicht, dass die 260 Satelliten mit einem Mal hätten starten wollen. Das Gegenteil war Virgin Orbital, weil auf die Raketen hätten gerade mal zwei gepasst, was auch nicht viel Sinn machte, weil die Raketen sind verdammt teuer und die Satelliten sind verdammt billig. Also die hatten sehr merkwürdige Geschäfte gemacht. Und natürlich den größten Deal der Geschichte, den größten Deal der kommerziellen Raumfahrtgeschichte, den gab es von OneWeb, nämlich mit über einer Milliarde Dollar 21 Starts mit Sojus-Raketen. Was das ist, womit sie dann ja dann tatsächlich die ersten Raketen gestartet, die ersten Satelliten gestartet haben. Und ja, das ist jetzt wohl erstmal gefährdet, sag ich mal.
Ja, da wird
drei Raketen sind gestartet und ja.
Da wird jetzt Roskosmos auch die Geschäftsbilanz fürs nächste Jahr anpassen müssen.
Oh ja, genauso Arianespace. Arianespace hat das Ganze ja organisiert. Der größte Teil der Satelliten sollten zwar von Baikonur fliegen, aber das war alles so unter Ägide von Arianespace und Arianespace hat das ja komplett vereinnahmt sozusagen. Und im Januar haben die ja noch rumgeprotzt und angegeben, wie unglaublich viele Missionen sie dieses Jahr haben. Und haben 20 Flüge angekündigt. Und ja, genau die Hälfte davon, 10 Stück, waren alles OneWeb-Flüge. Zwei Soyuz-Missionen von Französisch-Guyana, 7 von Baikonur und die Ariane 6. Der erste Flug der Ariane 6 sollte auch OneWeb-Satelliten starten. Gut, okay, der wurde jetzt verschoben schon länger auf 2021. Aber ja, also die für Arianespace ist das jetzt halt eine riesengroße Pleite. Also wirklich, die hatten jetzt auch irgendwo ein Statement veröffentlicht, wo sie einfach bloß sagen, ja, kein Kommentar.
Ach so. Aber das bedeutet doch, dass das kommt ihnen doch ganz gelegen, wenn sie jetzt eh keine Raketen starten können, dann also sie hätten ja so oder so keine Raketen starten können, weil wo kein Satellit, da keine Rakete. Vielleicht, ja, ist eigentlich die OneWeb-Pleite jetzt auf irgendwie die aktuelle Corona-Krise zurückzuführen oder sind die ganz eigenständig pleite gegangen?
Die sind auf jeden Fall ganz eigenständig in Probleme gekommen. Mhm. Also die hatten schon, also man hat es gemerkt irgendwie, die hatten schon Probleme gehabt. Man denke nur an den ersten Start. Ich meine, die haben mit einer Soyuz-Rakete von Französisch-Guyana aus die ersten Raketen gestartet, die ersten Satelliten gestartet. Und die hätten 34 oder 36 Satelliten oder 32 oder irgendwie so ein paar 30 Satelliten damit auf jeden Fall starten können. Und die hatten schon von Anfang an angekündigt, dass sie höchstens 10 davon starten würden. Und dann hieß es plötzlich nur noch 6. Da stellt man sich schon die Frage, wieso startet ihr so eine scheißteure Rakete, weil die kosten so mal eben 60 Millionen oder so. Also eine Soyuz-Rakete ist ungefähr so teuer wie eine Falcon 9-Rakete. Letzten Endes so gut wie leer. Und noch dazu, also von 10 Satelliten auf 6 Satelliten runterzugehen, deutet doch irgendwie darauf hin, irgendwie ist da schon ein Arsch auf Grundeis und wir müssen jetzt ganz schnell irgendwas auf die Beine stellen. Irgendwie hatte ich so das Gefühl schon damals gehabt.
Also die konnten einfach nicht schnell genug 10 Satelliten bauen und haben dann erstmal gesagt, okay, dann bauen wir halt nur 6.
Ja, und wahrscheinlich, um schnellstmöglich die Demonstration irgendwie hinzukriegen und irgendwie mehr Geld zu kriegen.
Ah ja, okay, also da fehlten auch die Funds und man musste irgendwas liefern, damit die Leute wieder investieren.
Ja, und die wollten halt, also gescheitert ist es jetzt an der Stelle, wo man gesagt hatte, wir hätten gern mal noch 2 Milliarden Kredit von Softbank. Und die Softbank hat dann gesagt, uns schwimmen hier gerade sämtlichste Fälle weg, was wollt ihr? Ja, ich meine, die hatten ja gerade erst diese Riesenpleite gehabt mit WeWork. Mhm. Und was sich jetzt gerade andeutet, ist ja eine wahnwitzige Finanzkrise. Auf der ganzen Welt und in dem Umfeld wirst du nicht mal eben so 2 Milliarden kriegen.
Das stimmt, auch wenn Japan gerade sehr gut wegkommt mit Corona, aber das ist dann auch egal, auf globale Sicht.
Ja, zumal halt, also die Bank ja sowieso jetzt ernsthafte Probleme hat und dann auch mal sagen können muss, hier weg damit. Mhm. So, 12% Anteile hat der Gründer Craig Wilder gehabt. Irgendwie über eine Firma von dem. Dann tauchten so Dinge auf wie Ruanda hat irgendwie 2%.
Das Land Ruanda.
Das Land, ja. Land Ruanda.
Die hatten wahrscheinlich auch darauf gehofft, dass sie da irgendwie günstiges Internet hinten rausfällt für sie, oder?
Ja, nicht nur das, also Ruanda ist auch tatsächlich in so ein bisschen die Schweiz Afrikas geworden nach dem Bürgerkrieg.
Also was Geld angeht.
Was Geld angeht, ja. Also die haben dort eine Menge Banken, soweit ich weiß.
Mhm. Aber es war jetzt keine Bank aus Ruanda, sondern das Land Ruanda hat 2% Anteile gehabt.
Es kann eine ruandische Staatsbank oder so.
Ja, also das meine ich ja. Also es war jetzt nicht wie Softbank, einfach eine japanische Bank, sondern.
Genau, ja. Okay. Mit Luxemburg übrigens genauso, auch so in der Größenordnung.
Ja, aber Luxemburg.
Und wir wissen ja. Ja.
Luxemburg genau. Ist doch raumfahrttechnisch ganz gut unterwegs, was Geld angeht.
Genau.
Wir haben doch jetzt auch so Gesetze erlassen für Weltraumschürfrechte und solche Sachen.
Ja, und die hatten ja auch Anteile an Planetary Resources, die sie dann auch komplett abgeschrieben jetzt haben. Weil die halt auch pleite gegangen sind. Aber das war schon vor der Corona-Krise. Also das, naja gut, das war nie sonderlich sinnvoll.
Was ja, aber ich glaube, das Thema Weltraumbergbau ist jetzt mal ein bisschen weiter weggerückt, als es schon vorher war.
Ja. Warum habe ich damit angefangen? Weil es noch einen großen Anteilseigner gab mit so 8,5%, und das war Airbus. Airbus hat auch die Satelliten mit entworfen und mitgebaut. Also, da gab es ein Joint Venture.
Mhm.
Einfach mit Airbus und OneWeb. Und die haben daraus übrigens eine Satellitenplattform gebaut, die nennt sich Arrow. Ich muss mal gucken, wie weit die benutzt wird. Ich werde irgendwann mal recherchieren, und wenn sich herausstellen sollte, dass die irgendwie sehr beliebt wird, dann werde ich darüber auch mal reden. Weil es sind halt 150 Kilogramm leichte Satelliten, kleine Satelliten, die halt nicht nur irgendwelche Transponder transportieren könnten, sondern halt auch irgendwelche anderen Nutzlasten. Und es macht dann schon Sinn, das Ganze als Satellitenbus auszubauen und zu benutzen. Gerade wenn man eine Fabrik hat, die davon hunderte herstellen kann. Also es kann durchaus sein, dass da mal sehr vernünftige Satelliten vom Konzept her rausfallen.
Also dann hat die OneWeb
ganz negativ. Es ist nicht komplett negativ, aber zu 98% schon.
Es war nicht alles schlecht bei OneWeb.
Genau.
Aber wie wirkt sich dann das jetzt auf Arianespace aus, wenn die jetzt erstmal gar nicht starten können und ihnen dann auch noch, was meinst du, die Hälfte aller ihrer Starts für 2020 wegbricht?
Und noch mal ein ganzer Teil für 2021 und sicherlich auch so aussichtsmäßig dann sicherlich auch bei der Planung einiges.
Und Arianespace ist doch so ein halbstaatliches Unternehmen, oder?
Ja.
Und okay, das könnte auch schwierig werden für die, vermute ich mal, wenn jetzt Frankreich in eine Finanzkrise reinrutscht und die selbst kein Geld mehr ranschaffen können. Ja.
Naja, die werden einfach sagen, hey, wir sorgen wieder dafür, dass wir Arbeitsplätze aufbauen und die Wirtschaft ankurbeln, und gebt uns bloß mal genug Geld und dann geht das schon.
Ja, aber Wirtschaft ankurbeln wird schwierig, wenn man keine Kunden hat. Also das ist ja schon ein langfristiges Geschäft. Oder kann man da notfalls...
Ja, in Anbetracht dessen, wie sich Ariane Space bei der Ariane 6 aufgeführt hat.
Also Ariane Space ist erstmal safe. Too big to fail.
Ja, genau. Also okay. Das ist halt auch, es ist halt auch strategisch wichtig, also so militärstrategisch. Und kritische Infrastruktur und so. Also die sind da sehr sicher. Die können einfach bloß sagen, ja, tut uns leid, uns ist hier irgendwie was weggebrochen, wir brauchen mal Hilfe. Und das geht dann schon. Ups. Ich meine, die haben ja auch jetzt irgendwie 3 Milliarden beantragt, um die Verluste durch die Ariane 6 auszugleichen. Mhm. Irgendwie so hintenrum und ja.
Gibt es eigentlich einen Corona-Fall schon in Französisch-Guyana? Oder...
Keine Ahnung.
Weil das keine war ja.
Bei SpaceX gab es ein paar, die sich dann isolieren mussten. Ich habe keine Ahnung, was SpaceX zurzeit macht. Teilweise läuft es auf jeden Fall noch.
Ventilatoren bauen.
Tesla wurde ja einiges geschlossen und dann wieder aufgemacht, um hier Beatmungsgeräte aufzubauen. Auch irgendwie bei der Gigafactory ist auch sowas. Also die werden wahrscheinlich irgendwie alle gucken, was sie an Anlagen rumstehen haben, um da vielleicht irgendwie zu helfen. A, um sich zu profilieren, und B, weil es einfach notwendig ist.
Ja, ich denke auch dieses, es gibt ja so ganz viele so Dior und Ramazzotti sagen und hier Gorbatschow-Wodka haben gesagt, ja, wir machen jetzt Desinfektionsmittel und die ganzen...
Der Penninger auch.
Wer?
Der Penninger.
Penninger?
Ja, Penninger, der bayerische Schnapshersteller, der auf dem Potstock unterwegs, also dessen Spirituosen auf dem
Potstock. Ach, hier, der hier diesen Whisky gemacht hat.
Genau.
Ah, verstehe.
Den Whisky, den Rum, den Graphitrum und so, also sehr leckeres Zeug.
Und der macht jetzt auch Desinfektionsmittel aus seinem Alkohol.
Ja, und die New York Times hat über ihn einen Artikel geschrieben. Deswegen.
Ah, okay. Ne, weil einerseits, ja klar, da kann man sich gut profilieren, aber ich denke mir auch, naja, was sollen sie auch machen, werden ihre Waren ja wahrscheinlich eh nicht loswerden, und dann da würde ich mir als Unternehmer auch sagen, naja, ich produziere das, was gekauft wird, und wenn halt die ganze Welt Atemschutzmasken und Desinfektionsmittel kaufen will, dann produziere ich halt Atemschutzmasken und Desinfektionsmittel, ich denke, das sind halt die Grundzüge von Kapitalismus. Ich finde, da wird schon zu schnell irgendwelche Unternehmen gelobt, dass sie jetzt sich selbst aufopfern, um irgendwas zu machen, aber im Grunde machen die einfach auch nur also Grundzüge von Angebot und Nachfrage. Und wenn das die Nachfrage an bestimmten Produkten um das Millionenprozent steigt, dann wäre ich auch, und ich eh weiß, dass ich sage, okay, mein Wodka oder so kann ich erstens nicht verschiffen und zweitens niemand, also vielleicht Wodka schon, aber halt andere Sachen, dann mache ich halt auch, baue ich halt auch meine Produktion um.
Ja, teilweise hilft es auch einfach. Also es gibt in der UK ist so ein Fetischladen, die halt, ich meine, es gibt ja so Arztfetische, ne? Mhm. Entsprechend hatten die da auch einen gewissen Vorrat an Arztkitteln und den haben sie dann halt auch irgendwie den britischen Krankenhäusern zur Verfügung gestellt.
Ja, das habe ich jetzt auch von diesen ganzen Arztserien gehört, also so Grey's Anatomy und so, dass die Produktionen, die ja dann eh auch schließen mussten, ihren Vorrat an Atemschutzmasken, die sie für ihre Dreharbeiten brauchten, gespendet haben.
Oh, okay. Also was in England los ist, ich gucke ja von einem britischen Arzt einen Vlog, der das seit 2 Wochen macht und irgendwie so schon in der ersten Woche hieß es halt, als noch gar nicht so viel, wo jetzt noch gar nicht so viel los ist, dass er schon keine passenden Anzüge mehr hat. Mhm. Also schon bevor es losgeht. Also das ist katastrophale Zustände im Prinzip. Auch wenn der da halt immer noch guten Mutes ist. Das wird sich wahrscheinlich auch ändern. Naja. Gut. Wie sind wir auf diesen Trichter gekommen? Wozu braucht man OneWeb? Das sollte man vielleicht auch noch sagen. Diese Satellitenkonstellation, einfach bloß, weil es eine Story war, die ich gefunden habe. St. Helena, was ja bekanntlich die Firma ist, wo Napoleon gestorben ist, ne?
Nicht die Firma,
die Insel. Die Insel. Die Firma, oh Gott. ich kling bald wie Joe Biden. Die war vom Internet getrennt und weil die halt nur über Satelliten-Internet bekommen, also geostationäre Satelliten. Und da hieß es, ja, 4 Minuten. Und dann waren es mal eben so 3,5 Stunden. Was halt so die Dinger sind, weshalb so große Konstellationen dann manchmal auch besser wären, weil dann hast du nicht so viele, dann bist du nicht mehr von einem Satelliten abhängig. No? Hatten wir ja vorhin schon bei dieser Militärkonstellation aus den 60ern, ne?
Da genau, wenn du halt, wenn halt einer ausfällt, dass dann halt einfach ein paar Minuten der nächste in Reichweite rotiert und man dann Zeit hat, den anderen zu ersetzen.
Genau. Gut, SpaceX. SpaceX hat Starlink-Satelliten gestartet.
Erfolgreich.
Nummer 5.
Sie sind nicht pleite.
Sie sind nicht pleite. Von Elon Musk gab es ja, ich glaube, hatte ich doch in der letzten Ausgabe verlinkt und gesagt, dass er da mal einen Vortrag gehalten hat.
Mhm. Ja,
da meinte halt auch so, irgendwie das Wichtigste bei Starlink ist, nicht pleite gehen. Ganz, ganz wichtig, nicht pleite gehen. Jede einzelne Satellitenkommunikationsplattform im niedrigen Erdorbit, jede Firma, die sowas bauen wollte, ist pleite gegangen. Und das ist so oberste Priorität. Nicht pleite gehen. Nicht ein Teil von dieser langen Geschichte werden. Also es gab ja Teledesic, die, ich glaube, nie einen Satelliten gestartet haben oder zumindest nicht erfolgreich das Ding aufgebaut haben. Orbcomm ist zwischendurch pleite gegangen. Iridium ist natürlich pleite gegangen. Iridium, die ja die Satellitenkonstellation aufgebaut hatten und dann bei der feierlichen Eröffnung mitgekriegt haben, Scheiße, niemand benutzt das. Also im Sinne von Totenstille. Nix, gar nix. Nachdem sie Milliarden irgendwie ausgegeben hatten. Also das muss ein Moment gewesen sein, da möchtest du nicht in deren Schuhen gesteckt haben.
Aber also wieso hat das niemand benutzt? War es Marketing einfach schlecht oder die Software?
Nicht genügend Handys, also nicht genügend so Handsets.
Achso, okay, also es war einfach gut, wir haben die Satelliten.
War zu teuer und es gab halt niemanden, der hätte telefonieren können oder wollen. Und ja, die wurden dann halt alle gerettet vom Militär. Gab auch Global Star, glaube ich. Gab es auch noch. Also die wurden alle irgendwie gerettet. Indirekt über Militärbeteiligung. Brauchten sie auch dann ganz plötzlich. So Afghanistan, Irak und so. Und da ging das dann. Aber so kommerziell gab es da halt überhaupt keinen Grund, das zu machen. Naja, jedenfalls, es gibt jetzt 300 Satelliten da oben. Einer davon ist etwas dunkler als alle anderen, und zwar um 2 Magnituden dunkler. Es gab jetzt diverse, also dieser DarkSat wurde ja gestartet, weil die Satelliten doch einfach zu hell sind. Und ich habe jetzt diverse Messungen gesehen, also ist halt so um 2 Magnituden dunkler. Das heißt, du kannst den, die haben eine Helligkeit von 6 Magnitude am Himmel, der eine, im Vergleich zu 4 von den anderen. Und das heißt, du kannst den mit bloßem Auge nur mit sehr viel Glück und unter wirklich idealen Bedingungen vielleicht sehen, wenn du genau weißt, wo du gucken musst und wann du gucken musst und von wo nach wo der geht. Also ist wirklich de facto unsichtbar. Also für die meisten normalen Menschen. Die werden den nicht sehen können. Außer natürlich auf dem Weg bis dahin in den Orbit. Und ich habe ein Foto gesehen von Starlink-Satelliten, die also durchs Teleskop durch, wo man dann wirklich sehen kann, okay, unten das kleine dunkle Ding, das ist ein Satellit, also der Satellitenbus. Und dann oben ein großes Sonnensegel, das halt Licht reflektiert und das dafür sorgt, dass die in der Anfangsphase auf dem Weg in die endgültige Position so hell sind. Und sobald die dann einmal oben sind, fällt halt die Lichtreflektion von dem großen Solarsegel weg und dann sind sie nicht mehr so hell. Ja, auf dem Weg zum neuesten Start gab es ein kleines Problem beim ersten Startversuch. Einfach alle Triebwerke angelassen, eine Sekunde später ausgemacht. Und das lag einfach daran, dass ein Triebwerk zu viel Leistung gebracht hat. Das kann passieren, wahrscheinlich irgendwas abgenutzt oder so, irgendwie Ventil zu weit offen gestanden, weil die Rakete, die sie dort benutzt haben, ist zum 5. Mal geflogen. Mhm. Und war damit die dienstälteste, ich glaube, Booster Nummer 1046. Und ja, die hat ihren letzten Flug gehabt. Denn beim eigentlichen Start ist kurz vor Brennschluss der ersten Stufe ein Triebwerk ausgefallen. Elon Musk hat gesagt, vorzeitig abgeschaltet. Das kann durchaus sein. Man hat halt bloß so eine Wolke gesehen. Auf jeden Fall, das Triebwerk ist ausgefallen. Ist für die Falcon 9 jetzt nicht das Problem. Die haben mehr als genug Schub, um das zu kompensieren. Irgendjemand hat ausgerechnet, ja, dadurch hat die Rakete 60 Kilogramm mehr Treibstoff verbraucht. Also die erste Stufe hat 60 Kilo mehr Treibstoff verbraucht. Also war ein Witz, ne? Aber dann auf dem Rückweg ist er irgendwie auch außer Kontrolle geraten, aus welchen Gründen auch immer. Also wahrscheinlich ist da irgendwie noch etwas mehr kaputt gegangen bei dem Triebwerk, das da ausgefallen ist. Und das Ding ist nicht gelandet. Das heißt auch, dass die Falcon 9 Rakete jetzt erstmal überprüft werden muss. Und ist aber auch nicht so schlimm, weil durch die Corona-Krise ist der nächste Start sowieso abgeblasen gewesen. Also, die haben ein bisschen mehr Zeit. Was bei der Rakete auch noch neu war, ist, dass zum ersten Mal, und zwar erfolgreich, eine der Nutzlastverkleidungen, die sie geborgen haben, wiederverwendet wurde.
Das ist ja schon ein Meilenstein.
Ja, durchaus. Das heißt, also man kann jetzt nicht sagen, okay, das Ding hat irgendwie 2,5 Millionen gekostet. Folglich, also so eine komplette Nutzlastverkleidung kostet 5 Millionen. Eine Hälfte haben sie benutzt und wäre entsprechend wert 2,5 Millionen. Weil man darf nicht vergessen, du musst auch da rausfahren, du musst die auffangen und also du musst das Ding wieder aufarbeiten. Also das kostet auch schon nochmal was, aber hoffentlich weniger als 2,5 Millionen.
Aber die bergen sie jetzt einfach, indem sie aus dem Wasser ziehen, wir fangen das mit dem Schiff auf, Machen die doch, das noch?
Das sind die aufgefangen. Die versuchen es nach wie vor.
Dreimal
hat es ja auch geklappt.
Ah, das habe ich gar nicht mitbekommen, dass wie heißt der Baseball-Handschuh, Mr. Stevenson,
ja.
Dass der jetzt funktioniert.
Miss Tree und Miss, warte mal, wie war das? Das sind zwei Wortspiele. Das eine ist Miss Tree und das andere ist Miss Chief, genau.
Ah.
Also Mystery und Mischief.
Und das sind zwei Schiffe, also die jeweils...
Schabernack und Mysterium.
Und das sind zwei Schiffe, die jetzt jeweils eine Hälfte fangen sollen.
Ja. Und sie haben es noch nie... Bis jetzt haben sie es noch nicht geschafft, zwei gleichzeitig zu fangen. Aber dreimal hat es geklappt, immerhin eine zu fangen.
Mhm.
Ganz und so die schön. Anderen werden halt aus dem Meer gefischt. Und ich glaube, irgendwann werden die von denen, die da nicht beschädigt wurden, sicherlich auch mal benutzt werden. Allerdings sicherlich auch bei so einem Starlink-Start, weil Elon Musk hat auch gesagt, ja, die ältesten Raketen werden nur für Starlink-Satelliten benutzt, also für eigene Missionen. Und die Nutzlastverkleidung auch, einfach bloß, weil dann geht es halt auf das Risiko auf die eigene Kappe und man kann halt demonstrieren, dass es funktioniert oder nicht.
Okay, verstehe. Ja, das macht Sinn. Der Kunde bekommt immer die beste Qualität und wenn man dann irgendwie eigenen Scheiß macht, dann nimmt man halt das, was man im Schuppen hat.
Genau.
Verstehe.
Ja, zwischendurch gab es noch ein kleines Problem bei einem Test von dem Crew Dragon, Test Article, was auch immer das genau heißt. Das ist im Zweifelsfall einfach bloß eine Kiste mit ein paar Fallschirmen drin, mit der passenden Masse. Die sollte von einem Hubschrauber ausgetestet werden.
Ah ja, das habe ich gelesen.
Ja, und der Hubschrauber ist wohl irgendwie in Probleme gekommen. Also wirklich, das lag komplett an dem Hubschrauber. Der muss wohl irgendwie, kann ja passieren durch Turbulenzen oder sonst irgendwas, ist wohl die Nutzlast in Schwingung geraten und musste sie einfach abwerfen, um irgendwie nicht sich selbst an den Hub zu gefährden. Also den Hubschrauber, der ist ersetzbar, aber ich glaube, die Menschen an Bord nicht so sehr. Und der Testartikel ist sicherlich auch noch leichter zu verschmerzen, als halt den Hubschrauber und die Crew zu verlieren.
Mhm.
Menschenleben sind dann doch ganz wichtig.
Zu dem Zeitpunkt, an, wie man fragt.
Ja, ja, allerdings. Allerdings.
Gerade in den USA.
Ja. Die haben sich auf die ethisch bessere Weise entschieden und das Ding einfach abgeworfen. Leider war das noch nicht aktiviert, soll heißen, obwohl es halt abgeworfen wurde, wurden die Fallschirme nicht geöffnet und ist halt einfach verloren gegangen. Das war das. Halt ein paar Probleme bei SpaceX. Wie gesagt, Corona-Krise geht an denen nicht ganz vorbei. Details kenne ich halt nicht. Aber die NASA hat einen Vertrag mit SpaceX abgeschlossen. Apropos NASA und Verträge abschließen, das sollte ich vielleicht kurz erwähnen, ist im Nachrichtenblock, glaube ich, nicht vorgekommen. Rocket Labs hat zwar in Betrieb eingestellt, aber bevor sie den Betrieb eingestellt haben, haben sie auch noch einen Vertrag unterschrieben, nämlich auch mit der NASA zum Start von... Und die sind jetzt qualifiziert für den Start von kleinen NASA-Satelliten. Wollte ich mal erwähnt haben.
Ja, gut, solange hier, wie heißt der Chef von Rocket Labs, Peter Beck?
Peter Beck, ja.
Ja, solange der nicht anfängt, im Podcast zu rauchen, ist das schon ein ganz guter Deal.
Ja, ne?
Aber es geht um SpaceX. Die haben einen Vertrag mit der NASA abgeschlossen. Und wenn ich das hier richtig interpretiere, geht es um das Lunar Gateway, sollte es denn je existieren. Und dafür baut SpaceX einen neuen Frachter, wenn ich das hier in den Notizen richtig sehe.
Korrekt. Lunar Gateway ist Teil vom Artemis-Programm und so ein bisschen hatte ich den Lunar Gateway, genauso wie viele andere, auch schon abgeschrieben gehabt.
Ich habe doch auch genau gelesen, dass sie das gar nicht mehr für die Mondlandung verwenden wollen oder für die erste Mondlandung.
Exakt, nicht für die erste oder nicht für die ersten. Ursprünglich hieß es, ja, erst muss diese Gateway da sein. Das ist die Zwischenstation, so das Sprungbrett zum Mond oder so, ne? Zum Mond, Mars und zu sonst wohin. Aber dann hieß es plötzlich, ja, geht auch ohne. was halt auch irgendwie zeigt, dass diese ganze Mondlandungsgeschichte dann halt doch bloß wieder eine Propagandageschichte ist, wie halt Apollo letzten Endes, eine Wiederholung von Apollo, so, wie hieß es immer, Fußabdrücke und Flaggen, ne?
Ja, da gibt es schon, ich glaube auch von Apollo-Astronauten selbst teilweise Kritik, dass man halt, ich weiß nicht, ob es Buzz Aldrin selber war, aber ich glaube, es war, der hat irgendwann mal vor gar nicht allzu langer Zeit gesagt, meinte, naja, man hätte das Apollo-Programm, damit es irgendwie nachhaltigen Nutzen auch für die Raumfahrt gehabt hätte, ganz anders aufziehen müssen und hat dann aber dann irgendwie, und da kommen wir später, wir haben ja später noch ein Apollo-Thema, dass einfach die ersten NASA-Missionen oder die ersten Apollo-Missionen überhaupt keinen wissenschaftlichen Wert hatten, weil es gab keine Wissenschaftler an Bord, keine wirklich wissenschaftlichen Experimente, außer man lässt mal einen Stein fallen und schaut, was passiert, und das hätte man komplett anders machen müssen, damit das nicht nur, wie du gesagt hast, Fußabdrücke und Flaggen waren, sondern auch irgendwas, was man halt auch nachhaltig verwenden konnte.
Ja, der einzige Wissenschaftler war ja, er hieß irgendwie Schmidt,
ja.
Bei Apollo 17.
Mhm. Warte kurz, Apollo Schmidt, Harrison Schmidt, Apollo Harrison 17. Schmidt.
Ja.
Lebt noch.
Lebt noch, ja, einer der wenigen. Ja, jedenfalls, SpaceX hat einen Vertrag bekommen, der mit dem Lunar Gateway zusammenhängt. Nicht etwa zum Start der Module. Wer die starten soll, ist immer noch unklar. Es hieß kommerzielle Betreiber.
Wozu braucht man dann eigentlich noch SLS?
SLS nicht, nee.
Ja, was macht das dann?
Was SLS macht?
Ja.
Orion starten.
Ah, okay. Ja, wollen wir mal sehen, ob das noch. Also, aber wozu braucht man dann Orion, wenn man Dragon hat?
Weil das so bestimmt. Stimmt wurde.
gute Begründung.
Keine Ahnung. Also das ist halt eines dieser Dinge. Also so richtig guckt da keiner durch, und deswegen rede ich halt auch von Korruption, weil das halt auch letzten Endes das ist, was die meisten sagen irgendwie, dass das ist im Wesentlichen ein Boeing-Unterstützungsverein geworden. In ganz wesentlichen Teilen, was wirklich alles sehr unschön ist. Also keiner weiß, wer den Gateway dann am Ende aufbauen soll. Aber mit Fracht soll er von SpaceX versorgt werden, mit einem neuen Transporter, den nennt SpaceX Dragon XL. Sieht ungefähr genauso aus wie ein Cygnus-Transporter. Und ich glaube, hier, wie hießen die nicht mehr? Orbital, Northrop Grumman Innovation Systems, ne?
Mhm, catchy.
Die werden wohl auch irgendwie einen vergrößerten Cygnus-Transporter benutzen. Und SpaceX nimmt halt die Technik vom Dragon-Transporter und baut damit sowas Ähnliches wie einen Cygnus-Transporter. Also einfach bloß großen Zylinder mit viel Platz und Platz drin und Luft drin, wo man dann so 5 Tonnen Material unterbringen kann. Das ist ja eins der großen Probleme von dem Dragon Transporter, ist ja, dass die Kapsel so klein ist. Theoretisch passen da, glaube ich, 3 Tonnen rein. Und wenn sein muss, auch noch mehr. Aber von der Dichte her hat man halt das Problem, da ist nur so und so viel Platz, und Bleiplatten werden sehr selten transportiert. Folglich ist das Resultat, dass man, ich glaube, nie mehr als, also man hat einmal, glaube ich, etwas mehr als 2 Tonnen Fracht in dem Dragon-Frachter gehabt, aber mehr nicht. Und der letzte Dragon-Frachter ist ja gerade an der ISS und kommt dann irgendwann runter, und dann werden die Frachtversionen von dem Crew Dragon benutzt, um die ISS zu versorgen. Und Dragon XL ist dann halt für den Lunar Gateway vorgesehen. Wie gesagt, 5 Tonnen Fracht. Wahrscheinlich nochmal so 5 Tonnen kann man so grob veranschlagen für den Dragon-Frachter selbst. Also für so Strukturen und so weiter. Mhm. Dann noch ein paar Tonnen für Treibstoff. Dann bist du so bei 15 Tonnen oder so. 15 Tonnen, ich habe schon 18 Tonnen gelesen. Also da ist noch viel Kaffeesatz lesen, weil niemand was Offizielles gesagt hat. und wird halt mit einer, also du könntest das durchaus mit einer Falcon 9 Rakete auch zur ISS schicken. Ich frage mich so ein bisschen, ob das irgendwie so ein bisschen mit angedacht ist. Aber zum Mond brauchst du natürlich eine Falcon Heavy dafür. Und die Falcon Heavy ist ja vom Aufbau her so, dass die Oberstufe viel zu klein ist, als dass man die effizient benutzen könnte, wenn man die unteren drei Stufen alle wiederverwenden möchte, alle landen möchte. Deswegen wird es wohl so enden, dass man zwei Booster landet und den zentralen, die Zentralstufe halt ja komplett ausbrennen lässt, wieder eintreten und verglühen lässt. Mhm. Einfach um den notwendigen Schub zu bekommen. Soll in einen hohen Erdorbit kommen. Hoher Erdorbit heißt oberhalb vom geostationären Orbit.
Also mit,
das ist einfach so Definition.
Mit der Zentralstufe.
Ja, also halt die Zentralstufe feuert dann halt einfach weiter, bis Treibstoff ausgegangen ist. Dann wird die normale Oberstufe, die ja auch von der Falcon 9 benutzt wird, abgekoppelt und schiebt es dann halt noch ein Stück weiter. Mhm. Aber du hättest halt nur 10 Tonnen Nutzlast, wenn du alle drei unteren Stufen wiederverwenden möchtest. So maximal. Wenn du drei Landeschiffe hast, um alle drei Booster zu landen, dann kommst du so ungefähr auf 10 Tonnen in geostationären Orbit. Aber du hast halt 10 Tonnen schon ohne Treibstoff. Und du brauchst halt noch Treibstoff, um zum Mond zu fliegen und in den Mondorbit reinzukommen. Und du brauchst noch Treibstoff, um aus dem Mondorbit wieder wegzukommen, um das Ding irgendwo zu verschrotten. Ob nun auf dem Mond oder auf der Erde, ist ja egal, aber es muss halt irgendwie weg da. Und dafür brauchst du Treibstoff, dafür brauchst du Masse. Und das kriegst du nur hin, wenn du mit der Falcon Heavy dann ein bisschen mehr rausholst. Und das geht halt nur, indem du die Zentralstufe dann halt wegwirfst. Mhm. Es sei denn, SpaceX hat irgendwie noch eine neue Oberstufe in der Hinterhand und qualifiziert die Falcon Heavy nochmal neu. Aber das glaube ich nicht, weil das ist zu viel Aufwand.
Ja, vor allem so viel Aufwand zu betreiben für etwas, was vielleicht gar nicht gebaut wird. Also Lunar Gateway.
Ja, dass nur das vielleicht nicht gebaut wird und die NASA garantiert auch nur zwei Flüge.
Ja, ja, gut, das ist
also dann zwei Flüge wären garantiert und dann kann es beliebig verlängert werden, bis zu 15 Jahre. Ein, zwei Flüge im Jahr. Die Frachter sollen ein halbes bis ein ganzes Jahr angedockt bleiben. Ja, kann man sich aussuchen. Kann man sich dann ungefähr ausrechnen, was das bedeutet. Ne? Also so irgendwie ein, zwei Flüge im Jahr. Es sollen nicht nur SpaceX sein, sondern noch andere Betreiber irgendwie zum Zuge kommen. Und insgesamt ist das Budget, was sie vorgesehen haben, 7 Milliarden US-Dollar. Mhm. Für alle.
Okay. Nicht so viel.
Wie viel SpaceX abbekommt, weiß niemand.
Ja, wenn du denkst, so, wie viel kostet aktuell so ein Falcon Heavy Start?
Ich glaube 150, wenn du alles wegschmeißt. Also ich hab so im Hinterkopf, dass Elon Musk mal gesagt hat, naja, so 95 oder so, wenn man die beiden Seitenbooster wiederverwendet.
Ja, sagen wir mal 100 Millionen, 10 Flüge sind 1 Milliarde. Und dann noch 2, 3 weitere Betreiber dazu. Ja.
Ja, dann hast du noch, du hast ja noch die Entwicklungskosten, ja, ja, für den Frachter dazu. Dann die üblichen Aufstellgehalt, ne?
Also das sind 7 Milliarden schnell aufgebraucht.
Ja. Also ich schätze, SpaceX wird da irgendwie wieder so knapp 3 Milliarden bekommen und wer auch immer sonst etwas mehr als 4. Wie das halt so immer ist, ne?
Also, dass das Boeing auch nicht leer ausgeht. Wie du schon gesagt hast, Boeing Unterstützungsverein wird auch geschaut, dass sie ja 4 Milliarden auch irgendwie dann auch bei einer der althergebrachten Firmen mit politischem Standing in irgendeinem Bundesstaat nicht leer ausgeht.
Ja. Naja, ich habe jedenfalls mein Golem-Artikel abgeschlossen mit dem schönen Satz: Außerdem hängt das Artemis-Programm von der politischen Unterstützung der US-Regierung ab, deren Stabilität in nächster Zeit wohl auch nicht garantiert werden kann. Ob sich das ob sich das auf die politische Unterstützung oder auf die US-Regierung bezieht, darf sich jeder selbst aussuchen.
Na gut, dann kommen wir mal zu dem Thema, was ich vorbereitet habe, ausnahmsweise. Nämlich, es geht um, wie so oft bei meinen Themen, um menschliche Raumfahrt und um Raumfahrtgeschichte. Nämlich um den Command Module Pilot von Apollo 15, Alfred Worden. Der ist nämlich verstorben. Das ist ja mittlerweile die Haupteigenschaft von Mitgliedern des Apollo-Programms, dass sie sterben. Genau.
Kurze Zwischenfrage. Bist du jetzt eigentlich schon offiziell Historiker?
Noch nicht. Also, sag ich mal so, ich habe das Dokument noch nicht. Ich habe auch noch meine Bachelorarbeit nicht abgegeben. Aber ich bin schon operational, ich bin schon sehr lange operational Historiker. Ich weiß ja nicht, ab wann man sich das nennen darf. Ist ja wahrscheinlich kein geschützter Begriff. Aber nein, ich habe noch nicht die vollen akademischen Ehren erhalten.
Okay, sorg dafür, dass du da irgendwie eine Art von Zeremonie wenigstens organisierst, weil bei mir war das so, ich bin damals einfach bloß so an diesen Infotisch gegangen und dann wurde mir diese Urkunde gegeben und das war's.
Na, ich hoffe ja,
dass das möglich ist. Also wirklich so im Sinne von, so als hättest du irgendwie einen Prüfungsschein in der Hand gedrückt.
Naja, also da brauche ich jetzt keine Zeremonie, wo sie Pomp and Circumstance spielen. Das kann ich mir schon selber organisieren. Ich hoffe ja, dass das möglichst mit wenig Verwaltungsaufwand einhergeht. Und im besten Fall mir das, also mir würde ja ein PDF reichen. So ist es ja nicht. Das kann ich mir auch selbst ausdrucken. Und ich vermute mal, in Zeiten von Corona wird es auch nicht mehr als ein PDF geben.
Ja, aber ich empfehle dir, sorg dafür, dass da irgendwie wenigstens ein kleines bisschen Zeremonie ist.
Ja, da gehe ich schön essen und keine Ahnung.
Genau. Irgendwie ja, weil das hat mir echt gefehlt damals.
Ja. Gut, zurück zum Thema.
Sorry.
Alfred Worden. Alfred Worden war, wie schon gesagt, Command Module Pilot von Apollo 15. Die vierte Mission, die auf dem Mond gelandet ist. Man weiß Apollo 11, Apollo 12, Apollo 13 hat nicht geklappt und dann 14, 15. War im Jahr 1971, also 3 Jahre nach Apollo 11. Und ist jetzt am 18. März verstorben, wurde damit 1932 ist er geboren, minus 2020, wurde 88 Jahre alt. Und was ihn jetzt so speziell macht, natürlich alle Apollo-Astronauten sind auf irgendeine Weise speziell, war, dass er im Guinness-Buch der Rekorde als der am isoliertesten Mensch der Geschichte eingetragen wurde. Er war nämlich fast 3 Tage allein im Command-Module, während Apollo 15, also der Lander von Apollo 15 unten war. Und war auch ziemlich weit draußen und war zu gewissen Zeitpunkten, wo er dann auch keinen Kontakt zur Erde hatte, der am alleinigste Mensch, oder wie sagt man da, der am
der einsamste Mensch der Welt.
Genau, der einsamste Mensch der Welt.
Des Weltalls.
Genau,
einsamste Mensch des Weltalls.
Ich habe mir ja eigentlich auch aufgeschrieben, wie weit er weg war. Muss ich nur wiederfinden.
In der Zwischenzeit möchte ich mal ganz kurz noch Apollo 15 dahingehend erwähnen. Er hat die schönste Landestelle von allen.
Genau, im Meer der Tränen. Mare Imbrum. Das Regenmeer.
Okay, ja, die sind irgendwie in der Nähe von so einer längeren Spalte gelandet.
Genau,
jede Menge Hügel im Hintergrund, also es ist eine richtig schöne Stelle
gewesen. Kann ich dir auch sagen, wo das genau ist, nämlich im Hadley Rille und in der Nähe der Montes Apennius. Apenninus, das meinst du wahrscheinlich mit der Hügelkette im Hintergrund.
Genau.
Das ist halt im Meer des Regens, Mare Imbrum. Und er war zeitweise 3597 Kilometer von dem nächsten Menschen entfernt. Und damit der Mensch, der je am weitesten weg von irgendwelchen anderen Menschen war, alleine. Ich meine, Apollo 13 war ja ziemlich auch ziemlich weit draußen durch hier Sondermanöver, aber da, die waren dann immer noch zu dritt. Und er hat dann auch selbst gesagt, er fand es, waren es drei sehr wundervolle Tage, die er alleine im Raumschiff verbracht hatte. Und er meinte auch, dass er das schon gewohnt war, weil er ja früher Kampfpilot war. Und war auch der Erste, der eine Deep Space EVA durchgeführt hat, also einen Weltraumspaziergang außerhalb des Erdorbits, weil er nämlich einen
Rückweg, ne?
Genau, weil er nämlich eine Videokassette von der Außenseite des das Landemodul. Ich weiß nicht ganz genau, aber sie wollten auf jeden Fall oder vom Kommandomodul eine Videokassette von der Kamera, die außen an der Apollo-Fähre angebracht war, musste er quasi wieder reinholen. Und das ging halt nicht von innen. Und das war das erste Mal, dass sie das gemacht haben. Das haben sie danach noch ein bisschen öfters gemacht. Aber er war halt der erste Mensch, der außerhalb des Erdorbits ein Raumschiff verlassen hat. Und sind dann wieder gelandet. Und was ich dann in meiner Recherche dann mir noch ein bisschen genauer angeschaut habe, war eine Affäre, die danach aufgedeckt wurde, nämlich die Apollo 15 Postal Covers Incident. Also der Apollo 15 Briefmarkenvorfall. Weil es war nämlich so, das ist auch schon seit Apollo 11 so, jeder Astronaut bekommt so ein kleines Täschchen, was in Größe und Gewicht dann begrenzt ist, wo sie so Sachen reintun können, die sie dann zu ihrem Mondflug mitnehmen können, wo man gesagt hat, ja gut, die gehen hier ein großes Risiko ein und wir erlauben denen so ein paar Memorabilia mitzunehmen, die sie dann einfach haben, wo du sagst, irgendwie hier so dein Glücksbringer und so, der ist dann mit zum Mond geflogen und das hat dann so ein bisschen Überhand genommen und bei diesem Flug waren über 600 Postal Covers mit dabei, also das sind spezielle Briefumschläge, wo dann so Briefmarken drauf sind, die dann hauptsächlich für Briefmarkensammler interessant waren, die dann einmal...
Also ich dachte, es wären nur die Briefmarken gewesen, weil Briefmarken an sich sind ja vom Gewicht her eine der wertvollsten Dinge, die man haben kann, zumindest wenn es irgendwelche Fehldrucke sind, irgendwie so blaue Mauritius oder
so. Ja. Nee, das sind ich habe mich da so ein bisschen jetzt eingelesen in die Prozesse der Philatelie. Und das sind anscheinend speziell designte Briefmarken, wo es dann auch ganz wichtig ist, wann wurde das wo entwertet und welche Poststempel sind drauf. Und das war dann so, dass sie quasi diese Postal Covers genommen haben und die werden dann, wie wurde das hier genannt, gecancelt. Also der Fachausdruck ist, so ein Postal Cover wird gecancelt.
Gestempelt
halt. Genau, der Wert wird halt entwertet.
Entwertet,
ja. Genau, und das war zeitweise, war das dann auch so ein beliebter Briefmarkensammleraktion, dass du halt so ein Postal Cover ans Kennedy Space Center geschickt hast, die haben das dort gecancelt und wieder zurückgeschickt. Und dann hast du halt eine Briefmarke, wo der Stempel vom Kennedy Space Center drauf ist. Und zeitweise war das die Hauptaufgabe der Mitarbeiter dort, einfach Briefmarken zu entwerten, wo keine nennenswerte Post mit versandt wurde, sondern es ging nur um die Briefmarke, dass die entwertet wurde. Diese speziellen Postal Covers wurden dann am Tag des Startes entwertet und bei der Landung auf der USS Okinawa, also anscheinend hat jedes Schiff da auch nochmal seinen eigenen Stempel und dann waren da halt zwei Briefmarkenstempel drauf, quasi vor Start und bei Landung, so dass man da so auch Chain of Custody drauf hat, wo es halt hinging und wo es zurückkam. Und da ging es halt nicht nur darum, dass sie halt an dem Ort entwertet wurden, sondern halt mit ins All geflogen sind. Und diese Geschichte, wie das angeleiert wurde, ist wahnsinnig interessant, weil da kommt jetzt auch noch ein Briefmarkensammler aus Westdeutschland, aus Lorch in Südwestdeutschland zu tragen, nämlich Hermann Sieger. Und genauer genommen ist das, weil das Lustige ist, die Siegerfamilie hat alle ihre Söhne Hermann genannt und es gibt drei Generationen von Hermanns. Und es war nämlich...
In den USA hat man da wenigstens noch den Anstand zu sagen, Hermann der Erste, Hermann der Zweite
und genau,
Hermann
der Dritte. Genau, aber so das ist hier nämlich, glaube ich, war es Hermann... Also es gibt... warte, ich habe mir das hier aufgeschrieben. Das ist nämlich alles extrem spannend. Warte, hier...
Ja, aber irgendwie der Südwesten von Deutschland, der hat mit... also so gerade so, was Lampolzhausen angeht,
ja, ja.
Was auch Utrak angeht, hat doch durchaus irgendwie sehr viel mit Raumfahrt zu tun.
Genau.
Gut, okay, war auch amerikanische Besatzungszone, fällt mir da ein.
Ja, ja, nicht zufällig. Genau, es geht nämlich um Hermann, wer ist er genau? Hermann Walter Sieger. Der zweite in der Generation, also Hermann Sieger der Zweite, würde man in den USA sagen. Und Horst Eiermann, der hat nämlich in Cocoa Beach in Florida gelebt, also da in der Nähe vom Kennedy Space Center, und der kannte relativ viele Apollo-Astronauten, weil er für eine Firma gearbeitet hat, die Contractor für die NASA waren. Und Deke Slayton, der damals halt der Chefastronaut war, erinnert euch, Deke Slayton war ja der erste US-Amerikaner im All, und danach hatte man ja eine Gleichgewichtsstörung bei ihm entdeckt, weswegen er ja nicht weiterfliegen durfte, und so als Ersatz hat man ihn dann halt zum Chefastronauten befördert, und der war dann halt befreundet mit diesem Horst Eiermann, also diesem Contractor für die NASA, und Deke Slayton hat dann die Apollo 15 Astronauten zu Horst Eiermann zum Essen eingeladen, und dort meinte
Horst... Moment, wenn du jetzt, bevor du jetzt noch einmal Horst Eiermann sagst, ich habe jetzt die ganze Zeit dieses Lied im Kopf.
Ja, genau, jetzt
kommt
der Eiermann und bringt dir 600 Briefmarken. Und Horst Eiermann kennt nämlich Hermann Sieger, weil sie sich zufällig beim Start von Apollo 12 getroffen haben, und Horst Eiermann nämlich gehört hat, dass Hermann Sieger so einen schwäbischen Akzent hatte und daher irgendwie so gedacht hat, der kommt halt aus seiner ehemaligen Heimatregion, und dann haben sie sich so angefreundet, und dann hat halt der Sieger gesagt, naja, ich sammle ja Briefmarken, und es wäre ja schon cool, wenn man irgendwie einen Apollo-Astronauten dazu bringen könnte, diese Briefmarken mit ins All zu nehmen und auf den Mond, und dann meinte Eiermann, ja, ich kenne halt viele Apollo-Astronauten, und komm, lass uns das doch mal anleiern. Und dann sind die halt auch drauf gekommen, naja, wird jetzt wahrscheinlich diese Astronauten nicht mit Geld locken können, aber man kann das denen ja so verkaufen, ja, das ist halt eine Investition in ihre Kinder, und dann können sie halt von dem Geld irgendwie, was man da so macht, College Fund und was weiß ich, anlegen und teilweise auch irgendwelche Lebensversicherungen, und das war nicht ungesehen, nämlich zum Beispiel hier das Life Magazine, also das mit den bekannten Bildern, hat früheren Apollo-Astronauten eine kostenlose Lebensversicherung geschenkt, wenn sie halt die Bildrechte von ihnen bekommen haben. Und das war halt dann teilweise halt ganz oft so, dass halt Astronauten irgendwas signiert haben. Ich glaube, irgendwelche anderen Astronauten haben so Poster von sich signiert und ihren Familien gegeben, bevor sie losgeflogen sind. Einfach damit sie halt was haben, was sie halt gewinnbringend verkaufen können, um halt irgendwie finanziell abgesichert zu sein. Weil es war halt irgendwie 60er, 70er Jahre. Wenn der Mann stirbt, dann ist das mit der finanziellen nicht so weit, gerade wenn das irgendwie Astronauten sind und die Frauen teilweise nur Hausfrauen, und klar gibt es dann da irgendwie eine Witwenrente, aber die war wahrscheinlich auch nicht so geil bei der NASA, und das war halt alles so, da wo die Astronauten dann halt schauen mussten, wie sie sich absichern, und dann haben die halt, glaube ich, für $7,000 sich einverstanden erklärt, diese Briefmarken quasi auf diesen speziellen Postkarten mitzunehmen, unter der Versicherung, dass das alles erst verkauft wird, wenn das Apollo-Programm abgeschlossen sind und die nicht mehr Teil der NASA sind, sodass die da keinen Ärger bekommen. Und das ist halt alles aufgeflogen. Und es gab dann eine richtige Senatsanhörung, also so eine geschlossene Senatsanhörung, wo die dann halt aussagen mussten, wie das alles zustande gekommen ist. Und die haben auch das komplette Geld zurückgegeben. Aber es gibt halt heute noch diese sogenannten Sieger-Covers. Also diese, ich glaube, sie haben irgendwie so ein Set von 400 an diesen Sieger dann tatsächlich verkauft. Und ich habe mich da natürlich dann nicht davon abschrecken lassen, da noch weiter zu recherchieren. Und es gibt doch eine Webseite, briefmarken-sieger.de, könnt ihr mal drauf gehen, sieht super seltsam aus. Und die Firma gibt's heute noch. Und da kannst du halt einfach Briefmarken und so Münzen bestellen. Also das ist so ein Versandhandel für Briefmarkensammler. Und auf dieser Webseite gibt es eine Über-uns-Seite, und da findet man die erstens diese drei Generationen an Hermanns, nämlich Hermann Ernst Sieger, Hermann Walter Sieger, und beim dritten haben sie sich dann gedacht, okay, wir machen es mal ein bisschen besonders, und der heißt dann Günther Hermann Sieger. Und dieser Hermann Walter Sieger, in dem es halt in dieser Postal Covers Affäre auch drum geht, das ist quasi der mittlere, und ich glaube, der ist auch erst 2019 gestorben. Und ja, und die haben quasi auf über uns Seite noch quasi hier auch einen Abdruck von einer der sensationellen Mondbriefe. Er flog mit Apollo 15 bis auf die Oberfläche des Mondes und wieder zurück auf die Erde. Der Brief trägt die Unterschriften des Astronauten Scott Worden und Irwin und die Bestätigung der Landung auf dem Mond. Und das, damit machen die noch heute Werbung auf ihrer Webseite, zusammen mit echte Zeppelin-Luftpost, was du ja auch erzählt hast, was dein Vater gesammelt hat. Was hat er gesagt?
Ich glaube das nicht, aber ich hatte auf jeden Fall so ein bisschen Luftpost, war auf jeden Fall dabei. Das war halt, er hat halt Briefmarken aus dem Saarland gesammelt. Solange wie das noch irgendwie Besatzungszone war und unklar war, ob das Saarland an Deutschland angeschlossen wird oder nicht. Wirklich so diese paar Jahre. Mhm. Darauf hatte er sich spezialisiert.
Ja, und das war, ich glaube, so das Spannendste, was man über Alfred Worden erzählen kann, dass er halt in diese Affäre verstrickt war. Er selber hat dann noch mit einem anderen befreundeten Briefmarkensammler, und ich glaube, der war irgendwie Regisseur auch, der hat dann noch weitere Briefmarken mit hochgeflogen, und das hat er aber dann tatsächlich offiziell angemeldet, und es ging dann auch teilweise um Münzen, dass so irgendwie, da ging es irgendwie so Franklin-Coins, die sie dann auch geflogen haben, und diese Münzen wurden dann nicht verkauft, sondern wieder eingeschmolzen, und daraus wurden dann neue Münzen gemacht, wo dann halt nur so ein Prozentsatz von diesem, sag ich mal, dieser Mondmütze drin war, und dann konnte man halt ein viel größeres Set an Münzen verkaufen und gesagt hat, hier ist Metall drin, was auf dem Mond war. Und das ist, wo ich halt vorher auch sagte, das ist diese ganzen bizarren Begebenheiten des Apollo-Programms, also wo es dann wirklich darum geht, dass irgendwelche Briefmarken heimlich mitgeflogen wurden. Das finde ich immer wahnsinnig faszinierend.
Ja, es ist so ähnlich wie in der Frühzeit der Kernkraft, wo man in diesen Forschungsreaktoren dann auch gerne mal irgendwelche Münzen mit reingemacht hat, die entsprechend auch radioaktiv wurden, aber das war ja noch nicht so schlimm, ne? Mhm. Und die hat man dann mit nach Hause genommen.
Genau, das.
Weil man hat dann halt eine radioaktive Münze, juhu.
Genau. Hier wird, was ich auch ganz spannend fand, in diesem Postal Covers Wikipedia-Artikel wird auch noch mal kurz erwähnt, wie viel so ein Apollo-Astronaut verdient hat. Ich weiß nicht, ob du dich da schon mal gefragt hast, was man da so verdient hat als Apollo-Astronaut.
Ich weiß es nicht, aber die Reisekostenabrechnungen waren nicht allzu prall, ne?
Also ich weiß nicht, ob es da noch mal eine Gefahrenzulage für die eigentlichen Missionen gibt, aber so das reguläre Monatsgehalt, wenn du auf der Erde warst, betrug bei L. Worden $1,715. Was nicht so viel klingt. Ich habe das mal mit so einem Inflationsrechner hochgerechnet.
So mal 10 oder so.
Ja, so, genau, sind so $11,000 in 2020 Geld. Aber ich weiß nicht, ob man das so übertragen kann. Er hat auch am wenigsten verdient. Hier Scott und Irwin haben jeweils so um die $2,000 pro Monat verdient. Das wird wahrscheinlich schon ein ganz gutes Gehalt gewesen sein, aber auch nichts, mit dem du reich werden kannst.
Das war halt noch die Zeit, das war jetzt so die Zeit der Mittelklasse in Amerika, als halt alles noch deutlich egalitärer war, als das heutzutage so ist.
Ja, man muss auch bedenken, dass die waren ja auch größtenteils Alleinverdiener der Familie. Also die Ehefrauen haben ja da nicht so viel Geld verdient und waren ja größtenteils Hausfrauen. Ich kann jetzt nicht sagen, ob das jetzt viel oder wenig Geld war, aber die mussten halt auch schon schauen, wie sie dann sich langfristig auch absichern. Und wenn man sich diese Apollo-Biografie noch anschaut, also so hier Neil Armstrong und so, die wurden halt teilweise dann einfach in irgendwelche Aufsichtsräte von irgendwelchen Weltraumfirmen gewählt oder berufen und haben dann halt, wie halt jeder andere Politiker auch in der Wirtschaft, irgendwie Geld gescheffelt danach.
Vielen Dank, tolle Geschichte.
Genau, das war es zu L. Worden. Der scheint auch jetzt, auch bis halt auf diese Briefmarkenaffäre, ich finde jetzt auch auf lange Sicht gesehen nicht so schlimm, war der auch irgendwie ein sehr anscheinend okayer Mensch, war dann auch Teil, hat hier für den amerikanischen Kongress kandidiert. Kongress hier, House of Representatives. Ist das der Kongress?
Das ist der Kongress, das genau. Andere ist der Senat.
Genau, nämlich für den 12. District in Florida, verlor aber in den Vorwahlen. Tatsächlich hatte er seine Kampagne mit diesen Briefmarken finanziert. Also er hat ein paar dieser Briefmarken verkauft, um die Verluste aus seiner nicht erfolgreichen Kampagne zu finanzieren. Und dann meinte er auch so, es war irgendwie für ihn persönlich wichtig, dass er das mal gemacht hat. Und ja, und war dann teilweise hier, war dann in zweiter Ehe verheiratet und hat gerne gebowlt, Wasserski gefahren, Golf gespielt und hier Racquetball. Wie nennt man das auf Deutsch? Squash?
Squash, ja, ne?
Genau. Und ist am 18. März 2020 infolge eines Schlaganfalls in Texas, aber auch schon in einer Assisted Living Community gestorben.
Ja.
Das war's zu Al Warden.
Das war's zu Al Warden. Vielen Dank.
Und jetzt weiß ich nicht, ob das du noch
sollten denn wir sollten so eine Geschichts so ein, irgendwie mal gucken, ob wir das hinkriegen.
Wir können halt nicht immer darauf warten, dass ein Apollo-Astronaut gestorben ist.
Ja, das wird langsam eng.
Ja, jetzt müssen wir vielleicht nachschauen, wie viele jetzt übrig sind. Aber ich habe ja schon gesagt, ich werde mal zum nächsten Mal hier dieses Thema Muslime und andere Religionen im Weltall recherchieren. Ich denke, da können wir noch was Interessantes draus machen. Und ich sehe, wir haben hier noch auf unserem Themenzettel das Thema Space Shuttle offen.
Und da geht es eigentlich, ich habe jetzt folgendes Problem gehabt. Wie ihr ja alle wisst, ist gerade in der Welt ziemlich viel los. Und ich habe leider nur einen Kopf. Und das ist leider nur eine Single-Core-CPU. Und wenn die mit irgendwelchen Pandemien beschäftigt ist, dann ist sie nicht mit dem Space Shuttle beschäftigt. Soll heißen, ich konnte mich nicht ganz so gut darauf vorbereiten, wie ich das gerne wollte. Aber ich werde mal erklären, warum ich gerne über das Space Shuttle reden möchte und warum ich gerne diesen Jahrzehntrückblick jetzt mal durchziehen möchte. Ich hatte ja, wie gesagt, zum Jahresabschluss den längsten Artikel geschrieben, den ich jemals geschrieben habe bisher, wo es einfach bloß darum ging, das Jahrzehnt, das vergangene Jahrzehnt zu rekapitulieren und mal zu schauen, was ist eigentlich in der Raumfahrt passiert zwischen 2010 und 2020. Und ja, dabei ist mir halt aufgefallen, Mensch, im Prinzip ist so der Dreh- und Angelpunkt ein bisschen das Space Shuttle gewesen während dieses Jahrzehnts. Und ich bin eigentlich mit dem Erzählen überhaupt nicht fertig geworden in diesem Artikel. Ist halt alles immer nur so ein bisschen angerissen gewesen. Und habe mir gedacht, hey, da kann man mal was Längeres draus machen. Und das möchte ich jetzt gerne tun. Es wird nur heute nicht allzu viel werden, in Anbetracht dessen, dass ich einfach die Zeit und den mentalen Raum bei mir jetzt nicht gefunden habe, mich damit wirklich eingehend zu beschäftigen. So eingehend, wie ich das gerne machen möchte. Aber fangen wir einfach mal an. 2010 und 2011 fanden die letzten Space Shuttle-Flüge statt. Die letzten fünf. Es wurden noch die letzten Module hochgebracht zur ISS. Das letzte Frachttransfermodul wurde angedockt an die ISS, ist nach wie vor dort, also es wurde dann extra umgebaut, damit man es als dauerhaftes Lagermodul benutzen kann. Und das war's dann. Die NASA hat das Ganze wirklich zelebriert. Man hat die Space Shuttle auf den Landebahnen und auf den Rampen nochmal hin und her gerückt, so dass man richtig gute Fotos machen konnte. Und also ein bisschen nostalgisch bin ich damals auch gewesen, wo ich dann wirklich so gemerkt hatte, obwohl ich schon keine hohe Meinung mehr vom Space Shuttle hatte, aber so ein bisschen, oh verdammt nochmal, also das bedeutet denen richtig viel. Also das habe ich schon gemerkt. Es bedeutet halt wirklich richtig viel, weil das seit Jahrzehnten das Flaggschiff halt der US-Raumfahrt war und auch schon davor etwas sehr Wichtiges war. Space Shuttle ist zum ersten Mal 1981 geflogen. Ich kann mich erinnern, es gab, der hat auch die ganze Apollo-Landungen hat der kommentiert mit. James Burke. James Burke. Der hatte schon in den 70er Jahren Connections präsentiert. Und da hat er sich schon ein bisschen lustig drüber gemacht, dass das Space Shuttle immer noch nicht gestartet ist. Das war wohlgemerkt 1978. James Burke sollte man sich unbedingt mal anschauen. Guckt mal auf YouTube danach oder Connections.
Wir werden das in den Show Notes verlinken.
Das andere war, ich glaube, The Day the Earth Stood Still oder irgend sowas.
Ja, davon habe ich auch schon mal gehört.
Also James Burke, toller Typ. Einfach bloß so von der Art der Erzählweise her. Also das sollte man sich wirklich mal angeschaut haben. Der hatte sich damals jedenfalls schon lustig gemacht, dass das Space Shuttle irgendwie ewig verspätet ist. Dabei war das Space Shuttle seit 1972, glaube ich, offiziell geplant. Mhm. 78 sollte es starten. Hat es nicht geschafft. Und 81 ist es dann geflogen. So heißen 3 Jahre Verspätung. Also in Anbetracht der üblichen Verhältnisse heutzutage waren die damals noch ziemlich pünktlich. Waren leider nicht pünktlich genug, um die einzige amerikanische Raumstation zu retten. Skylab damals. Aber naja, irgendwas ist halt immer. Warum das Space Shuttle so wichtig ist für dieses Jahrzehnt, ist natürlich die Wiederverwendung. Der ganze Grund, warum man das Space Shuttle mal bauen wollte, war ja, dass man schon zur Apollo-Zeit gemerkt hat, hey Mensch, wir bauen hier diese Raketen. Jedes Mal, wenn wir irgendwas starten wollen, schmeißen wir alles davon wieder weg und fangen wieder neu an, das Ding zu bauen.
Mhm.
Das muss doch besser gehen. Also, das ist, ich glaube, es gibt keinen Menschen, der jemals irgendwie von Raketen gehört hat und sich nicht irgendwie an den Kopf gegriffen hat, als er gehört hat, ja, und das schmeißt man dann alles weg. Oder? Oder hast du das einfach so hingenommen damals?
Ich glaube, damals habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht, als das Space Shuttle gebaut wurde. Oder wann meinst du?
Nee, ich meine so, als du zum ersten Mal gehört hast, okay, so funktioniert eine Raketenstufe.
Ja.
Also so funktioniert eine Rakete, die besteht aus Stufen. Und das Erste, was passiert, wenn die erste Stufe weg ist, dann wird die weggeschmissen und dann redet niemand mehr drüber.
Fand ich damals
komisch.
Und dann
die zweite Stufe?
Ja, fand ich damals ja, schon, ne? Irgendwie komisch. Aber hab mir gedacht, ich fand das weniger komisch, hab mir gedacht, na gut, wenn die runterfällt, geht's halt kaputt. Ich fand das damals eher so komisch, dass man die einfach irgendwo hinfallen lässt oder so denkt, na okay, das fällt jetzt ins Meer und dann, okay, man Booster holt man irgendwie noch raus, aber so der Großteil liegt einfach im Meer, hab ich gedacht, na gut, das ist schon, nicht so gesund, würde ich sagen.
Vor allem auch tatsächlich, also da liegen Hunderte irgendwie da.
Hat hier nicht hier James Florida. Cameron, hat doch hier irgendwas, ich glaube, die eine Apollo-Kapsel, die, oder Gemini-Kapsel, die da abgesoffen ist, oder was?
Ja, die Liberty Bell.
Genau, Liberty, oder was, Mercury, genau, die hat er doch wieder
hochgeholt. Die hieß Liberty Bell, das war eine Mercury-Kapsel.
Genau, ja.
Oder Freedom Bell? Ich glaube, Liberty Bell. Egal. Ja, die haben auch ein paar F1-Triebwerke von den Apollo, von den Saturn-5-Raketen hochgeholt. Also, da liegt noch jede Menge Schrott da unten. Und es war halt klar, also, wenn wir wollen, dass das irgendwie mal halbwegs leistbar wird, dann müssten wir das Zeug mal wiederverwenden, weil man hatte ja Pläne. Guck dir die alten Disney-Filme an, ne? Mit großen Raumstationen, sich drehenden Raumstationen. Guck dir Odyssee im Weltraum an, hier 2001. Ne? Also 2001 Odyssee im Weltraum von 1968. Ne? Also das war ja durchaus so gang und gäbe, dass man gesagt hat, hey, ja, also heutzutage fliegen wir halt mit Flugzeugen, demnächst auch Überschall mit der Concorde und so. Und dann jetzt so ein paar Jahrzehnte weiter, dann fliegen wir halt regelmäßig hoch ins Weltall. Ne? Das war ja irgendwie so Standard eigentlich, Folklore, weil wieso sollte man nicht? Wird ja alles besser. Und es war halt auch völlig klar, so, wenn man immer wieder die Raketen neu bauen muss, dann geht das halt so nicht weiter. Und hat sich dann gesagt, na gut, müssen wir halt was entwickeln, das wiederverwendbar ist. Und da gab es dann diverse Konzepte dafür. Unter anderem eins war, glaube ich, X-20 Dinosaur. Wie Dyna wie dynamisch und Soar, S-O-A-R, wie aufschwingen oder sowas. Und ja, praktisch war das halt so, du hast so eine Art geflügelte Stufen gehabt. Auch die ersten Konzepte vom Space Shuttle waren das halt. Du hast halt letzten Endes so eine Art Flugzeuge gehabt, Raketenflugzeuge. Sowas wie auch die X-15, die ja als Testplattform dafür diente, dass man halt eine erste Stufe hat, die so eine Art Flugzeug ist mit Raketentriebwerk, die dann halt die zweite Stufe hochbringt und mit der zweiten Stufe fliegst du dann halt weiter bis in den Orbit hoch und kommst halt wieder zurück und das Ganze kannst dann halt jederzeit wieder verwenden. Die Entwicklung ist praktisch im Sande verlaufen, aber man wollte halt in den 70er Jahren und hatte das auch schon geplant, also noch vor der Mondlandung hatte man wirklich ernsthaft angefangen, das zu planen, logischerweise. Also ich meine, das Space Shuttle sollte ja 78 fliegen, 10 Jahre Planungszeit bräuchte man dann schon, ne? Hatte man halt gesagt, okay, wir brauchen jetzt eine wiederverwendbare Raumfähre. Und was daraus wurde, ist halt letzten Endes so Ausdruck dieser Zeit. Kann man anders nicht sagen. Ich meine, man war dabei, Menschen zum Mond zu schicken, was knapp unterhalb von wir fliegen zum nächsten Stern heutzutage wäre. Also wirklich so vollkommen, vollkommen aus dieser Welt herausgefallen. Man macht etwas völlig Unmögliches und war entsprechend auch zuversichtlich, dass man alles kann. Und hat dann halt gesagt, ja klar, logisch können wir hier ein Space Shuttle bauen. Und das lohnt sich natürlich nur, wenn wir ein richtig großes Space Shuttle bauen, weil so ein kleines Ding, das ist ja nicht wirtschaftlich. Also hat man ein großes gebaut. Und das wurde dann immer größer, schon in der Planung, weil natürlich auch alle Leute Ansprüche hatten. Das Militär wollte irgendwie 20 Tonnen in niedrigen Erdorbit bringen, ich glaube sogar 25 Tonnen. Dadurch, dass es einen Weltraumvertrag gab, wo es hieß, jeder orbitale Flug muss angekündigt werden, gab es dann vom Militär irgendwie so Anweisungen, okay, das Space Shuttle muss in der Lage sein, in einen Orbit reinzufliegen, sofort wieder zurückzukehren und zu landen, bevor es einmal um die Erde rum ist, weil dann ist es kein orbitaler Flug gewesen. Aha. Dann muss man es auch nicht ankündigen. Und dafür brauchtest du große Flügel, weil in den 90 Minuten, die du brauchst, um einmal um die Erde nicht ganz rumzufliegen, dreht sich ja die Erde weiter. Und du musst dann praktisch mit den Flügeln dafür sorgen, dass du wieder zurückkommst, wo du herkommst. Ne? Oder zumindest irgendwie auf irgendeine Landebahn fliegen kannst. Also du brauchst eine Manövrierfähigkeit. Und deswegen hat das Space Shuttle einfach so riesengroße Flügel. Hat das Ding niemals gebraucht, weil man hat das niemals gemacht. Es war ja auch durchaus geplant, eine große Flotte an Space Shuttle zu haben, nicht nur für den zivilen Gebrauch, sondern auch für den militärischen. Ich verweise Referenzmaterial James Bond Moonraker. Was sonst, ne? Also das war Moonraker wurde ja, glaube ich, noch in den 70er Jahren, also bevor das erste Space Shuttle geflogen ist, gedreht, ne? Ja. Und das war halt so der Plan. Große Flotte an Space Shuttle, die jede Woche fliegen auch. Also es hieß so 50 Flüge pro Jahr. Das war so die Größenordnung, weil man hat gesagt, hey, das ist das, was notwendig ist, damit sich diese Wiederverwendung dann auch lohnt. Also es reicht nicht nur, wenn das Ganze wiederverwendbar ist, es muss dann auch schon öfters fliegen, weil ansonsten hast du mehr Probleme mit der Instandhaltung und so weiter, als was du tatsächlich einsparst. Das ganz große Problem an der Sache ist nur, niemand wusste, wie das gehen sollte. Wiederverwendung hat noch nie jemand gemacht. Und man hat sich dann halt hingestellt und hat einen riesengroßen Truthahn gebaut, 100 Tonnen schwer, also 80 Tonnen Space Shuttle, 80 Tonnen schwer, 20 Tonnen Nutzlast, 20 Tonnen Treibstoff. Ein riesengroßes System. Und dieses riesengroße System musste halt von Anfang an funktionieren. Und das konnte es nicht. Also nicht, ohne da irgendjemanden zu nahe zu treten. So schlau ist einfach keiner. Niemand ist so schlau, dass man es hinkriegt, so ein dermaßen komplexes System von Anfang an perfekt zu bauen. Sowohl was Sicherheit angeht, was sich ja tragischerweise erwiesen hat, dass es das nicht war, als auch was so operationale Effizienz und so weiter angeht. Und diese Probleme sind halt etwas, das hängen geblieben ist. Weil tatsächlich hat sich das Space Shuttle ja nicht gelohnt. Es war von der Sicherheit her so schlecht, dass man es nicht mehr verantworten konnte, weiterzufliegen, schon nach 100 Flügen, obwohl man gesagt hat, naja, hey, höchstens eine Fehlfunktion in 10.000 Flügen oder so. Und es hat sich wirklich die Ansicht durchgesetzt gehabt, dass Wiederverwendung nicht machbar ist. Und du merkst das halt auch, wenn du dich mit Leuten bei Arianespace und so weiter unterhältst, dass Wiederverwendung bis heute nicht wirklich ernst genommen wird. Einfach weil man halt weil man wirklich ein traumatisches Erlebnis mit dem Space Shuttle hatte, das angekündigt wurde als praktisch wie ein Flugzeug, das in den Weltraum fliegt und de facto unglaublich teuer war und keinerlei Einsparungen gebracht hat. Und einfach die gesamte Raumfahrtbranche wirklich traumatisiert hat, was Wiederverwendung angeht und dafür gesorgt hat, dass man seit Jahrzehnten die Technologie der Wiederverwendung, obwohl sie sich wirklich angedeutet hat und man das auch sehen konnte, ich meine, in den 90er Jahren hat man ja die Raketenstufe, die DCX, getestet, auch so, dass man starten und landen konnte, halt praktisch das, was SpaceX macht, und man hat es nicht weiterverfolgt, einfach weil man davon ausging, das wird doch eh nichts und das ist doch eh zu teuer und wer weiß, ob das klappen kann. Hat ja alles schon mal nicht geklappt und diesem Versprechen glauben wir jetzt nicht mehr. Es war halt wirklich traumatisch und es war ein großer Rückschlag für die Raumfahrt, die dadurch halt auch jahrzehntelang stagniert ist. Und diese Ära des Space Shuttles endete halt wirklich am Anfang des Jahrzehnts gleichzeitig mit SpaceX, die dann halt aufkamen und die Wiederverwendung angefangen haben. Und das ist halt, also wirklich, das ist das, was mir damals aufgefallen ist bei diesem Artikel, den ich dann geschrieben hatte, dass das Space Shuttle wirklich eine so wichtige Rolle bei allem gespielt hat, was passiert ist. Und es ist ja nicht nur, was SpaceX angeht. SLS benutzt ja Space Shuttle-Technologie auch. Man hält da natürlich dran fest, weil das war halt ein riesengroßes Ding. Es war richtig wichtig für die USA und auch für den Nationalstolz und so weiter und so fort. Ne? Das Hubble Space Telescope wurde 2009 zum letzten Mal gewartet und Hubble Space Telescope ist untrennbar verbunden mit dem Space Shuttle, mit dem ganzen Programm, dem ganzen Projekt. Sollte eigentlich schon in den 70er Jahren fliegen. Auch so Ende der 70er Jahre, das war so eine der ersten Projekte, die eigentlich mit dem Space Shuttle hätten fliegen sollen. Und dann gab es Verzögerungen, dann kam Challenger dazu und irgendwann dann 1990 ist es gestartet mit Technologie, die eigentlich total lächerlich und veraltet ist. Und bis heute funktioniert das Ding irgendwie noch, aber auch mehr so irgendwie und es wurde noch nicht weiter verbessert. Also schon verbessert von einigen Dingen her, aber es ist ein komischer Klapperatismus. Also so viel von der Raumfahrt wurde wirklich geprägt von dem Space Shuttle. Man findet da wirklich sehr viele Verbindungen.
Jetzt hast du ja doch über das Space Shuttle geredet.
Ja, ich habe schon über das Space Shuttle geredet, aber nicht in dem Detail, das ich gerne hätte. Und da werden wir schon noch dazu kommen. Der Podcast geht ja weiter und dieser Fortsetzungsroman, ich meine, ihr wisst ja, wie dick Krieg und Frieden ist, ne? Fortsetzungsromane, die können was. Ja, das war der Abschluss des Space Shuttle-Themas für den Moment. Es wird nochmal detailliert. Ich will eine detaillierte Geschichte dazu nochmal liefern, wie es dazu kam, was da alles ausprobiert wurde. Mhm. Und dann schauen wir weiter, wie es in dem Jahrzehnt weiterging. Ja. Woher da der Rest kam.
Ja, wie du hast ja schon angekündigt, SpaceX quasi Space Shuttle kam runter, SpaceX kam hoch.
Ja.
Und die hatten ja dann auch am Anfang ganz schöne Probleme.
Ja, durchaus. Wie gesagt, Hubble Space Telescope, das nie geflogene James Webb Teleskop. Bisher jetzt nie. Noch nie, also ich meine, sollte ja eigentlich irgendwann mal im letzten Jahrzehnt mehrfach fliegen. Es gab ja diverse Starttermine. Diverse Raumstationspläne.
Ja.
Space Station Alpha. Oh. Hing ja auch mit dem Space Shuttle zurecht zusammen und so weiter. Also dieses Jahrzehnt, da sind einfach viele Fäden aus der Vergangenheit doch sehr zusammengelaufen. Also das merkt man schon.
Mhm. Also man kann auch sagen, dass die 2010er Jahre so ein Wendepunkt waren, wo die Nachwehen der Golden Age of oder hier des Space Races vollends ausgegangen sind und
ja.
So die Phase des New Space begonnen hat.
Ja, und halt wirklich zwei Welten aufeinander getroffen sind, weil halt die ganze sogenannte Hightech der Raumfahrt einfach mit sehr konventioneller Hightech zusammengetroffen ist. Zumindest das, was heutzutage auch konventionelle Hightech ist. Und sich einfach zeigt, ja, im Prinzip ist das, was früher so als shiny Hightech und so weiter bezeichnet wurde, völlig veraltet ist. Den Ariane-Film von Lutz kann man jetzt übrigens auf YouTube sehen.
Wo wir gerade bei alterter Technik sind.
Ja, genau. Was halt so als Hightech ist. Also also Ariane 5 galt ja immer als Hightech so. Ne? So Raumfahrt. Hey, ist ja Raumfahrt, muss ja Hightech sein. Ne? Und ich kann wirklich nur empfehlen, sich diesen Film mal anzuschauen. Ich werde mal schauen, dass ich den verlinke. Gibt es sogar auf Englisch jetzt. und sich da rein sich diese Technik einfach anzuschauen, weil was halt wirklich so also brutal aus den 80er Jahren einfach übernommen ist. Es ist wirklich krass. Mhm. Ja, und diese Welt ist dann halt irgendwie mit ganz konventioneller Hightech so, hey, wir benutzen irgendwie einfach nur ganz normales IP-Protokoll hier für die Kommunikation.
Mhm, verstehe.
Wir benutzen normale Computer.
Kein Space-IP.
Ja, also, ja, wie gesagt, da ist einiges. Da ist noch viel zu besprechen, was in diesem Jahrzehnt alles aufeinander getroffen ist.
Alles klar. Gut, dann denke ich, sind wir am Ende auch dieser Sendung angekommen.
Ja.
Oder hast du noch irgendwelche Themen auf der Palette?
Ich habe noch Themen auf der Palette, aber für später.
Gut, dann werden die eingepackt und wieder ins Lager gefahren. Und wir bedanken uns auch dieses Mal fürs Zuhören, fürs Lauschen unserer Ausführungen und auch bei allen Leuten, die uns finanziell unterstützen, um so ein bisschen die Ausgaben, die wir haben, wieder reinzuholen. Ich habe gesehen, sind wieder ein paar neue Patronen bei Patreon dazugekommen. Das freut uns sehr. Ich glaube, ich habe auch eine PayPal-Überweisung bekommen. Auch herzlichen Dank dafür. Und wir hören uns, wie gesagt, wenn die Welt bis dahin noch steht, in 2 Wochen wieder.
Ja, ich glaube, die Welt wird noch stehen. Ob es die gleiche Welt ist, wie wir sie kennen oder kannten, ich glaube, das wird mit jeder Woche langsam unwahrscheinlicher.
Es ist ja eh alles im Fluss.
Panterei.
Also dann, tschüss.
Tschüss.